Good morning, Besenwagen, zu unserer gemeinsamen Nacht in Vegas. Ihr habt es vielleicht noch nicht gedacht, als ihr hier eingestiegen seid, aber der gelbe Dimensionenbus trägt euch dank Fahrer Voss direkt nach Sin City. Wer damit auch nicht gerechnet hat, ist unser Gast, obwohl sein letztes Jahr eigentlich alles beinhaltet, was so ein gepflegter Trip à la Hangover bietet. Roulette bei der Berufswahl, Highscore im Leistungstest, völlig übermüdet in verschiedenen Hotelzimmern aufwachen und eine mehr oder weniger spontane Hochzeit. Nur Mike Tyson fehlt. Bis jetzt. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Und der Croupier ist wie immer Rafa. Heute gibt's Chips ohne Ende.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Enduko. So, ich komme gerade aus dem Wald. Ich war mit dem Gravelrad unterwegs und hatte mir gerade 2-3 Wochen aufgenommen. Hatte nicht so richtig Bock zu trainieren, habe auch nicht so viel gemacht, aber heute habe ich gemerkt, ich habe mal wieder Bock. Und ich habe auch Bock auf strukturiertes Training. Und bei mir zumindest weiß ich, dass das auch was bringt, wenn es einer macht, der Ahnung hat. Und dazu ist unser heutiger Partner mal wieder Enduko, der digitale KI-Coach für Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler. Du trägst ganz einfach deine Wettkämpfe und oder andere Ziele in die App ein. Du startest Strava, Garmin und Co., verbindest das, geht auch ohne. Und du verrätst der App, wann du Zeit hast, beziehungsweise wann nicht. Und los geht's. Der smarte Algorithmus passt dann dein Training jedes Mal neu auf dich an. Und zwar jedes Mal, wenn du quasi eine Trainingseinheit als Input gibst. Wer gezielt, individuell und modern trainieren will und nach einer einfachen digitalen Lösung zur Steuerung seiner Trainingsplanung sucht, der geht dann am besten direkt auf enduko.app/besenwagen oder in den App bzw. Play Store eurer Wahl und sucht dort nach Enduko. Das ist der Endurance Coach. Den Insta-Kanal von Enduko verlinken wir natürlich in den Shownotes. Ja, Besenwagen fahren heißt auch Opfer bringen. Wecker 6.30 Uhr für Stauf und Marx. Voss, es ist wie viel Uhr?
Bei mir ist es 22.21 Uhr und ich finde es sehr gut, dass man bei uns eigentlich gar nicht hört, dass es bei mir sehr spät und bei dir sehr früh ist, aber beim Andi hört man es an der Stimme auf jeden Fall, dass es sehr, sehr früh ist für ihn. Die ist ja noch tiefer als ohnehin schon.
Ich frage mich, wer da gerade das größere Opfer bringt. Derjenige, der um 22 Uhr in Vegas am Hotelzimmer sitzt oder
ja, also ich würde sagen, ich bringe gerade das größere Opfer, weil ich quasi gerade hetzen musste von einem Essen hier zurück ins Hotelzimmer, ins Palazzo. Ich muss selber lachen, weil ich dran denke, im beschissenen Palazzo sitze in Las Vegas. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich hier mal ende. In der Junior Suite. Ich bin auf meinem Weg nach Utah, nach Cedar City, wie ich gelernt habe, und nicht Shadow City.
Ich hatte mir heute auch für eine alternative Einleitung schon ein paar Sachen überlegt.
Ja, genau, quasi auf meinem Weg zum ersten
Canyon.
Auf meinem Weg zum ersten Gravel-Rennen in den Staaten, jetzt in meinem zweiten Block. Quasi haben wir Boxenstopp in Las Vegas gemacht, wo das so ungefähr 2,5 Stunden vor Cedar City ist. Und ich muss sagen, bis jetzt war dieser US-Trip echt erhellend auf vielerlei Ebenen, so negativ als auch positiv. Erstmal, ich bin ja in San Francisco gelandet und war dann erstmal schockiert auf dem Weg vom Flughafen zu meinem Hotel, wie abgefuckt mittlerweile die Situation da ist, wie viele Leute auf der Straße leben, also auch Leute, die aussehen wie normale Geschäftsmänner oder Geschäftsfrauen, die einfach leben halt einfach auf der Straße mit Anzügen. Und alle, die ich irgendwie draußen auf der Straße gesehen habe, sahen alle aus wie, als wenn sie ein leichtes Problem hätten mit Alkohol oder Drogen oder vielleicht auch beiden zusammen. Also letztes Mal war ich ja hier vor 4 Jahren oder so und das ist echt krass. Also das, ja, das ist auf jeden Fall heftig. Und ja, sonst ist schon schön da, so über Golden Gate Bridge, ne? Oben Richtung Richtung Napa Valley und sowas.
Das ist richtig bescheuert, ne? Also das ist eigentlich zu schön, finde ich. Als ich da gefahren bin, habe ich mir gedacht, okay, aber es ist zu schön, halte ich nicht aus.
Ey, ich bin jetzt erstmal durch die Redwoods gefahren. Ja. Und
Mill Valley
großen,
und so, ne?
Ja, genau, diese großen Bäume und das ist einfach so absurd. das ist einfach, du kennst halt nur aus Film und auf einmal fährst du da irgendwie so durch, so Filmkulissen und ist ziemlich geil. Genau, und dann ging es runter nach Ojai oder Ojai, wie immer man das auch ausspricht.
Ojai.
Das ist, Ojai, das ist so bei Ventura quasi ins Inland rein und dann bin ich da so eine Runde gefahren, so Richtung Calabasas und dann wieder so zurück Richtung Ventura und leck mich am Arsch, es ist halt, wenn du von der Küste wegfährst, wie, Entschuldigung die Worte, aber wie abgefuckt dieses Land einfach ist. Das ist so krass, man, du, man denkt ja immer Kalifornien, Sunshine und alles wunderbar, ja, aber wenn du da reinfährst, das ist halt wie bei uns Osteuropäerinnen, die dann irgendwie arbeiten auf den Feldern, sind das hier halt dann wahrscheinlich SüdamerikanerInnen, die das machen und das ist echt erschreckend, das zu sehen, wie das sieht einfach, das ist erstmal, es ist dreckig, es ist sehr öde zum Teil und es sind Bedingungen da zum Arbeiten, die sind ja wie aus der Hölle, auch von den Temperaturen her und ich bin da echt von dieser 190 Kilometer Runde gefühlt zwei Drittel einfach nur durch so Gegenden gefahren, wo ich nachts nicht allein unterwegs sein möchte. Wo ich einfach als der weiße Mann, der ich bin, ja, wahrscheinlich nicht gut aufgehoben bin. Und das ist halt echt krass. Und da siehst du auf jeden Fall auch, dass da in dem Land einiges verkehrt läuft. Und ich bin schon, also desto öfter ich hierher komme, desto mehr bin ich der Meinung, dass ich eigentlich nicht leben wollen würde. So schön Kalifornien ist an der Küste, so erschreckend sind dann doch echt diese krassen Unterschiede und Ungerechtigkeiten. Ja. Auf jeden Fall genau, ging es jetzt nach Las Vegas und auch die Fahrt hierher, Mann. Du fährst halt 6 Stunden einfach nur durch die Wüste. Da ist halt nichts. Da kommen irgendwann Ortschaften, da wohnen auf einmal so 100.000 Menschen, alles zu betoniert. Und dann wieder hunderte Kilometer nix. Und dann kommst du runter in diese Stadt hier rein und fährst einfach 30 Kilometer einfach nur durch ein Lichtermeer, bis man hier beim Palazzo endet. Und dann geht es ja immer noch mal weiter auf der anderen Seite. Das ist unvorstellbar, ey. Das ist komplett idiotisch. Hier sollten Menschen eigentlich nicht leben in so einer Gegend, von den Temperaturen her auch. Es waren zum Teil 100 Fahrenheit, ich weiß nicht, was das ist, in
37 Grad.
Aber du hast die Hand aus dem Auto rausgesteckt und hast das Fenster ganz schnell wieder zugemacht. Das war so heiß, selbst mit Fahrtwind. Das
kurzer, war unglaublich. Kurzer Service-Tweet hier für dich. 100 Fahrenheit ist Körpertemperatur. Daran ja, macht gut. Sich 100 fest.
Fand ich nicht so geil. war zu warm. Und es ist echt krass, da fährst du so an so Trailerparks vorbei. Und ey, Mann, diese Menschen tun mir einfach so mega leid. Es ist halt einfach so, das ist halt so, da kommst du in diese Stadt, hast die ganzen Luxuslabels hier und irgendwie so 20 Kilometer außerhalb sieht das halt echt nicht so gut aus. Also es ist schon echt krass. Öffnet einem noch ein bisschen mehr die Augen, dass vielleicht da ein bisschen was falsch läuft. Ja, aber sonst ist es ganz geil hier.
Ja, du hast gerade gesagt, dein Kollege ist gerade im Bellagio.
Genau, also wir waren gerade essen bei dem günstigsten Italiener, den wir finden konnten.
Little und, Caesars.
Ja, so ähnlich. Und genau, hat mich jetzt rausgeschmissen hier auf dem halben Weg und er dachte, er probiert sein Glück mal im Bellagio und auf dem Rückweg probiert er es nochmal im Palazzo. Weil das Geile ist ja, du kommst zu deinem Hotelzimmer hier nur, wenn du durchs Casino gehst. Das heißt, du gehst mit deinen Rollkoffern mitten durch die ganze Spielhölle da unten. Und das ist schon ziemlich absurd und hier ist ein Starbucks im Hotel, hier sind verschiedene Eisläden im Hotel, das ist so komplett gaga, ey.
Aber ja. Hast du schon gezockt?
Nee, mich triggert das gar nicht, ich hab auch, also...
Ja, musst du mal...
Nee, ja, ich weiß, hat er auch gesagt, er hat sich schon Zahlen aufschreiben oder Zahlen geben lassen von verschiedenen Leuten. Der Jonas, der jetzt dann setzen wird und mich...
Alles
mich
auf Rot.
Ja, nee, mich reizt es gar nicht mal. Also auch nicht mal irgendwie 10er, ne? Ich habe da gar keinen Bock drauf. Also ich gehe nachher runter, mir das nochmal angucken hier nach der
dann
Aufnahme.
Dann setz 10 für mich.
Okay, dann setz ich 10 für dich.
Investment-Tipps sind Andi Staub.
Ja. Aber ey, das,
wir
das ist
wir brauchen
so,
dafür auch irgendwann nochmal so ein Intro. Investment-Tipps
sind ja, Andi Staub. Ja, das stimmt, ja. Und vor allem, in der Regel waren die ja immer gut, ne? Er hat es halt nur selber nicht gemacht. Vielleicht soll ich ihn doch mal auf Rot setzen.
Ja, für mich sollst du auf Rot setzen, nicht für
dich. Aber ja, ist, dieses Land ist echt krass. Ich meine, das wussten wir ja schon, aber mir wird es gerade immer mehr bewusst, wenn man mal außerhalb dieser doch sehr gepflegten Welt, die man in Europa irgendwie auch wahrnimmt, mal tritt, dann sieht man ein Bild, was dann nicht mehr ganz so shiny ist. Ja,
jetzt erzähl mal, was die Beine machen und wann du mal wieder richtig fährst.
Naja, ich habe ja gut trainiert bis jetzt. Heute das erste Mal Intervalle, letzten Tag eigentlich nur Grundlage. Und ja, also Beine haben sich komisch angefühlt, aber Watt waren okay. Ich kann es nicht einschätzen. Also ich werde sehen. Also ich habe ein bisschen Angst, dass meine Übersetzung nicht reicht für den letzten Berg am Samstag. Mhm. Jetzt am kommenden Samstag. Weil da ist so ein Schotterberg. Also nee, nicht Schotter, sondern so Sand. Tiefer Sand. 10% im Schnitt über 3 Kilometer. Und ich habe 46, 34. Es würde auf Asphalt würde es reichen. Im Gelände kann das kritisch werden. Das heißt, eventuell muss ich nochmal mir ein neues Schaltwerk kaufen und eine neue Kassette und sowas.
Ja, du hast ja auch Joggen geübt in letzter Zeit.
Ja, genau. dass ich da noch hochkomme. Aber ja, das werde ich dann morgen sehen. Morgen fahren wir weiter nach Utah, nach Cedar City. Und
ja, guck
dann
dir bitte mal die Strecke an vorher.
Ja, mal.
Diesmal.
Aber ich hab Bock und genau.
Alright. Ja, das ist immer, fand ich auch immer so eine Welt wie im Kinofilm halt einfach, ne? Du landest da und irgendwie ist es wie im Film alles.
Ja, und vor allem diese ganzen, egal in welche Stadt du kommst, also Calabasas ist ja irgendwie so bekannt für die ganzen Promis und so, die irgendwie ihre Winterresidenzen haben oder Sommer, wie auch immer. Und du kommst da rein, aber diese Stadt könnte halt auch irgendwo anders sein, weil die hat halt keine Merkmale, weil es einfach hingebaut in irgendeinen Hügel rein. Und da ist auf einmal krass Porsche, nur dicke Autos und dicke Autohäuser. Und dann fährst du da wieder raus Richtung Küste und da ist halt nur so Plantagen und aber auch dreckig und krasse Industrie und auch mit dem Rad mega gefährlich, weil die LKWs halt echt einen Meter an dir vorbeifahren. Und das ist halt komplett absurd. Und diese Gegenden trennten halt irgendwie nur ein paar Meilen. Also jetzt nicht irgendwie Ewigkeiten, sondern halt 10 Minuten Autofahrt. Und das ist halt echt, echt Wahnsinn.
Hast du Kanye gesehen?
Nee, habe ich drauf gehofft, aber kam nicht. Hätte ich, glaube ich, in Berlin bessere Chancen gehabt. Vor kurzem noch.
Ja, ich hatte ja am Wochenende mal wieder die Freude, ein Radrennen zu kommentieren. Und es war das erste Mal, dass es mal ein richtiges Radrennen war, auch von A nach B so. Und das hat echt Bock gemacht, um hier mal das Thema zu wechseln.
Sauerland-Rundfahrt.
Aber da nochmal eine Frage, ne?
Ja.
Ich weiß, du hast ja keinen Einfluss darauf, aber warum... Also jetzt, ich konnte es nicht schauen wegen Internet und ich wollte ein Resultat haben. Ich wollte eigentlich wissen, was Sache ist. Man erfährt einfach nirgends sowas. Und dann Leute, die über dieses Rennen twittern oder Instagram-Stories machen, die hören dann genau dann auf, wenn das Finale ist und geben dann keine Information mehr weiter, wie das Podium aussieht oder so. Und das verstehe ich nicht. Man, inklusive dir.
Man macht sich ja, man guckt ja immer Radsport im Fernsehen und dann kritisiert man so Teile der Übertragung und so weiter. Und wenn man da so mitmacht bei der Sauerland-Rundfahrt, ich war ja da letztes Jahr schon dabei und die organisieren ja alles selbst. Also die haben einfach Bock, das größer zu machen und eben das mit der Übertragung zu üben, weil die halt auch nächstes Jahr Deutsche Meisterschaft ausrichten auf der Strecke. Wollte man schon mal so ein bisschen testen vorher, was auch, glaube ich, gut ist. Und da ist
auf
halt
welcher
so.
Welcher Strecke jetzt?
Also ich habe nochmal nachgefragt, für die Männer wird es die Sauerland-Strecke sein.
Mit, also A nach
wenn das,
B?
Wenn das funktioniert, Rundkurs? Nochmal, es sind ja dann nur 140, was nicht reicht. Und dann am Schluss nochmal ein Rundkurs in Winterberg. Also einen bergigen Rundkurs. Und für die Frauen, es gab ja am Tag vorher und letztes Jahr auch diesen Rundkurs in Wenoldhausen, was nicht weit weg ist davon. Ist man sich noch nicht sicher, ob man die Sauerland-Rundfahrtstrecke nimmt oder den Rundkurs in Wenoldhausen und dann rüber nach Winterberg und da den Rundkurs macht quasi. Aber ja, das ist jetzt einfach noch nicht raus. Und Marsberg wird die Zeitfahrwettkämpfe ausrichten. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich da dann zur Deutschen auch dabei bin nächstes Jahr. Das wäre mega geil.
Ja gut, aber es wird ja ein öffentlich-rechtliches sein.
Naja, ne? Hab ich mir auch schon gedacht.
Aber ist ja auf jeden Fall mal geil, dass sie, wenn die eine also A zu B-Strecke machen mit einem Rundkurs und dann auch so einen schweren Rundkurs, weil Winterberg geht ja nicht flach. Also nee, muss ja
auf jeden Fall sein. Genau.
Das wäre schon geil. Also
definitiv.
Mal wieder so eine schwere Deutsche. Gut, Schachmann ist auch.
Dass wieder nur 20 Mann ins Ziel kommen.
Ja.
Ja, aber ich finde, das sowas würde ich jetzt attraktiver finden als einen Rundkurs, als einen reinen Rundkurs. Ja.
Ja, also 4 Stunden kommentieren waren auf jeden Fall easy. Das ging ruckzuck rum, hätte ich mir anders vorgestellt. Ja, aber ey, so die Tücken einer solchen Übertragung, nochmal kurz zum Thema, ne? Da haben die 2 Kameramotorräder und diese 2 Motorradfahrer haben aber scheinbar, also zumindest einer davon, einfach keine Ahnung so von Radrennen gehabt. Also kommen die ersten Hügel, fällt zerfetzt. Was macht der eine davon? Filmt so eine abgehängte Gruppe, 20 Minuten lang. So 3 Leute. Kannte ich auch einen von denen, war ganz witzig eigentlich. Das ist so einer aus Köln.
Aber habt ihr keine Regie?
Ja, haben wir schon. Und wir können dann da auch so durchgeben, ne? Also so, du hast dann so einen Knopf, wo du quasi Anweisungen an die Regie geben kannst und die können dann mit dem Kameramotorrad funken. Aber der fand das halt irgendwie cool. Die sind da auch Windschatten hinterm Auto gefahren und so. Schön mitgefilmt die ganze Zeit. Und dann hat sich diese Gruppe verfahren, weil die hatten halt einfach schon so viel Rückstand, dass kein Führungsfahrzeug mehr da war oder so. Hat die Strecke verlassen und das Kameramotorrad mit. Das war ungefähr so zur Hälfte der Strecke. Und das war dann ein DNF fürs Kameramotorrad, weil das war dann so weit abgehängt, dass es auch nicht mehr zurückkam. Dann musste man das Rennen mit einem Motorrad zu Ende kommentieren, zwischen Hauptfeld und Spitzengruppe hin und her immer so.
Eieiei. Die Ausschnitte, die ich gesehen habe, war immer so, dass die Kamera irgendwie auch immer so halb dem Motorradfahrer noch mitgezeigt hat.
Ja, es war auf jeden Fall, ist auf der Seite ausbaufähig. Es war schon echt cool, das so mit dem Bundesliga-Rennen zu machen und ich habe auch relativ viel gute Resonanz bekommen. Aber da ist definitiv noch Ausbaupotenzial. Aber ja, du sagst schon richtig, wenn es Deutsche ist, macht es dann eigentlich der Öffentliche, ne?
Ja, aber das Interessante ist ja auch in Österreich macht das, glaube ich, K19 heißt der Sender, oder K17 irgendwie so. Und die machen das ja auch so in dem Format. Aber da sind die Kameramänner oder Frauen, was weiß ich, auch nicht in der Lage, das gescheit zu machen, die filmen. Also entweder ist das Motorrad immer einen Kilometer vor dem Feld oder halt hinten irgendwo, wo man auch nichts sieht. Und reinzoomen geht dann irgendwann auch nicht mehr. Und wenn sie mal irgendwie da sind, filmen sie auch eigentlich den Motorradfahrer oder Motorradfahrerin mit und nicht eigentlich das Renngeschehen. Also das ist ja nicht nur ein deutsches Problem. Und da frage ich mich manchmal, das ist eigentlich die Aufgabe der Regie, dass die zu leiten, ne? Also denen zu sagen, was sie zu machen haben. Und wo da dann das Problem liegt. Ja. Also klar, man muss es lernen, aber die machen es jetzt auch nicht zum ersten Mal. Die haben ja, nie gesagt, ne? Hier kriegst du Kamera, setz dich mal rauf und mach mal. Also, die werden also irgendwo mal was gemacht haben. Aber egal, hoffen wir mal, dass das dann nächstes Jahr besser läuft. Ja, aber erstmal gut, dass man es überhaupt macht. Also.
Und das mit den Ergebnissen, da kommen wir vielleicht auch nochmal auf den Punkt, den ich aufgeschrieben habe. A, müsste natürlich, ist dann das Timing, was da passiert, auch nicht direkt online. Dann war auch geil, Zielkamera, also so dadurch, dass das alles über Satellit lief, Handynetz und Satellit, war unsere Übertragung quasi so 10 Sekunden versetzt oder 7. Jetzt kommt der Zielsprint, der fängt Stockmann, fängt gegen Röber 200 Meter vor Ziel mit dem Sprint an. Die biegen so auf die Zielgerade ein und dann ist der Schnitt zur Zielkamera und dann sind einfach diese 7 Sekunden weg und er hat gewonnen. So, du siehst so den Sprint 100 Meter vorm Ziel und dann siehst du, wie der gewonnen hat. Und zwischendrin ist Stockmann die Kette runtergefallen, hast du alles nicht gesehen. Nochmal nachdenken, da vielleicht früher schneiden nächstes Mal. Ja, und dann, ja, halt Radnetzseite, ne? Das ist der Knaller. Also ich kann es hier nur immer wieder anbringen, so jeder, der hier zuhört und irgendwas damit zu tun hat, bitte gebt diese Seite nochmal in Auftrag. Das geht so nicht. Das ist einfach mobilradnet.de. Kannst du nicht draufgehen. Jetzt ist Werbung eingeblendet. Wollte ich Ergebnisse gucken, geht die Werbung an, kannst nicht wegklicken. Geht nicht. Einfach Vollbildschirm Werbung. Muss die Seite neu laden, dann kommt's wieder. Habe ich dann aufgehört.
Ja, aber jetzt mal trotzdem eine Frage zu den Ergebnissen. Gibt es irgendwie bei Twitter oder irgendwo eine Source, die ein direkt Ergebnis liefert? Ich weiß ja nicht mehr, früher war Mikrofunk-Timing, hast du einfach alles gefunden, weißt du? Aber ich weiß gar nicht, wer jetzt die Bundesliga, wer das Bundesliga-Timing macht, ist ja auch nicht immer der gleiche Anbieter. Oder ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch so. Kannst du auch
nicht sagen.
Aber irgendwie hat man nicht so, also es ist irgendwie nicht so, dass man sagt, ja geil, ich gehe da hin und finde direkt die Ergebnisse. Und das kann ja nicht so kompliziert sein. Und ich wollte... Also keine Ahnung, bis einen Tag später du irgendwie eine E-Mail bekommst vom BDR, wo die Ergebnisse drin stehen, habe ich das Gefühl, erfährt man eigentlich nichts. Und das finde ich halt schon sehr schwach in dieser modernen Zeit, dass man da nicht sofort, sei es bei Radnet, ein Live-Ticker oder selbst auch bei der rad-bundesliga.de heißt das, glaube ich, Seite, wo es dann um die Bundesliga geht, dass da direkt irgendwie was verfügbar ist, aber das, ja.
Also ich denke, wir hatten die ersten 10 im Kommentar mit drin, aber halt einfach, weil wir es gesehen haben, ne?
Ja, gut, aber das hilft mir in dem Fall zum Beispiel nicht mehr. Ja, genau. Aber ja, wäre schön, wenn man da was machen könnte in Zukunft.
Yo, nächste lustige Story, vielleicht nicht ganz so lustig für jeden, aber Vorsicht, Warnung vom Besenwagen an alle Radfahrer. Habt ihr es schon mitbekommen, gefälschte Shimano-Ketten in Umlauf zu sein?
Ich weiß nicht, ob wir in die Shimano die an Land gezogen haben in letzter Zeit, aber anscheinend schon.
Geht gar nicht darum. Ist ein Kumpel von mir hat sich Shimano-Kette über so einen belgischen eBay-Versender, glaube ich, bestellt, auch schon im Frühjahr. Und das Teil ist dem einfach beim Antritt durchgerissen und hatte sich zwei bestellt und hat sich die dann nachher mal genau angeguckt. Dazu muss man sagen, mehrere Rippen und Schlüsselbein mehrfach gebrochen.
Oh, alter Schwede.
Und ich kann euch das Foto gleich mal, ich schicke euch das mal durchschicken, hat das neben eine echte Shimano-Kette gehalten und ist halt einfach keine echte. So sieht man direkt.
Aber ist
ja,
das
jeder, der. Ja, ich wusste es nicht bis gestern, aber jeder, der sich da jetzt mal was im letzten Jahr über eBay bestellt hat, guckt mal genau auf die Verpackung drauf. Bei Shimano sollte normalerweise bei einer Dura-Ace-Kette so ein goldenes Ding neben Chain sein, so drei goldene Felder. Die ist auf jeden Fall auf der gefälschten, sind die nicht mit drauf. Und der Rest ist auch ja schon so ähnlich, aber nicht ganz so. Ja, und die Kette sieht auch anders aus.
Stimmt,
also der
auch
ist jetzt
cool.
Auch ne, mit Polizei und Anzeige und so weiter. Mal gucken, was da noch rauskommt. Aber
die Nieten sind auch nicht hohl, ne?
Bei nee, die Nieten sind auch nicht hohl. Ja.
Genau.
Ja, fand ich schon heftig, ne? Also so, ist halt auch genau jetzt die Zeit, wo man so, mit sowas Kohle machen kann, ne? Weil es halt einfach nichts gibt.
Ja, klar.
Die Gauners.
Ja, gut, genau, aufpassen.
Hat er
ey,
wohl.
Und,
ja.
Und dann hier, genau. Abgehakt, so, dann wer sind denn die Faklum Brothers?
Die Faklum? Ja, also mit G, Faklum, scheint so ein Ort in Schweden zu sein. Habe ich von einem aufmerksamen Zuhörer hier eingesendet bekommen, weil wir hier immer die Familienclans im Radsport so abarbeiten. Und wir ja letztens von Georg Zimmermann gehört haben, dass er da im Weltrekordteam unterwegs war. Ist schon eine Weile her, war so 60er, Anfang 70er Jahre, aber scheint der Weltrekord in Schweden zu sein, denn das waren wirklich vier Brüder in einem Team, beziehungsweise in der Nationalmannschaft, die auch olympisches Silber und so gewonnen haben auf der Bahn und auch
als
auf der Straße. Als Vierer, ja.
Als Vierer.
Ja, wirklich.
Ernsthaft?
Ja.
Der Faklum-Vierer.
Also es war immer mal, einer war nicht fit oder verletzt oder so, dann waren die zu dritt mit einem anderen am Start, aber die haben auch einmal Olympiasilber zu viert geholt.
Geil, Mann. Das ist geil.
Okay, das war es dann auch schon davon.
Ja, sehr schöne Geschichte. Genau, und dann, ey, diese Woche News, ich weiß nicht, war das schon bekannt? Toni Martin?
Nee, hat er direkt, glaube ich, relativ
Samstag hat er es erst gesagt.
Effekt.
Ja, genau,
mäßig vorm Zeitfahren gesagt.
Ja, hat er, ja, also wird schon länger geplant gewesen sein, gehe ich mal von aus. Ich hoffe nicht, dass er sich am Samstag jetzt so entschieden hat.
Nee,
Andi hat
bei
Infos.
Unseren Freunden vom Cycling-Podcast, da war er kurz zu hören und hat gesagt, dass er eigentlich nach dem Sturz von der Tour, wer sich noch erinnern kann, Ale Opiomi, danach ging so dieser Prozess wohl los und hat sich dann zusammen mit seiner Familie dazu entschlossen, dass es Zeit ist, das Zeitverrat an den Nagel zu hängen. Oder auch das Normale.
Ja, wenn das wirklich der Ale Opiomi-Sturz war, dann kam ja direkt noch einer hinterher in der Tour. Da wird die Entscheidung doch leichter gemacht direkt.
Ich finde es eigentlich ganz gut, dass er dann so reflektiert. Ne? Also mit solchen Zwischenfällen und natürlich dann irgendwie für sich auch sieht, die Gefahren, die es mit sich bringt. Und dann, also erstmal die Gefahren, die du weiterhin eingehst und diesen Beruf weiterhin ausübst auf diesem Level. Und Toni ist ja jetzt öfters schon mal irgendwie leider gestürzt. finde ich es eine gute Entscheidung und wünsche auf jeden Fall alles Gute und so ein sechster Platz zum Abschluss der Karriere. Obwohl, er fährt ja noch Team-Relay, ne? Glaube ich.
Mhm, ja.
Genau. Aber jetzt so im Einzelzweifel nochmal Sechster zu werden, finde ich auf jeden Fall auch eine stramme Leistung. Von daher hört er, glaube ich, auch zum guten Zeitpunkt auf und ich denke mal, dass er irgendwie. Oder keine Ahnung, ich denke nicht, ich weiß, wäre schön, wenn er irgendwie dem Sport treu bleibt in irgendeiner Art und Weise. Also in irgendeiner Funktion. Vielleicht bei Jumbo, vielleicht aber auch beim BDR. Keine Ahnung.
Ah ja, könnte auch sein. Oder bei der Polizei.
Ich weiß nicht, oder bei der Polizei, ja. Oder bei der Polizei. Hält er mich bald an, wenn ich auf der Autobahn zu schnell fahre?
Ja, irgendwie super erfüllte Karriere auch gehabt, ne? Also kann man ja, ja auch klar. Mal von der Seite sehen.
War okay, ne? War okay.
War okay.
Ey, sieben Medaillen im Zeitfahren, ne?
Ich glaube, besser insgesamt als Cancellara auch.
Ja, genau, ja. Das ist schon krass. Ja.
Hat irgendwie, was habe ich gelesen, an die 37, 40 Profisiege oder so und ja. 26, 27 davon Zeitfahrsiege.
Ja, ist schon ein guter Rennfahrer. War schon ein guter Rennfahrer. Also, von daher ist jetzt auch 37, glaube ich, ne? Oder 36.
6 oder 37,
da kann man schon mal aufhören. Von daher, alles Gute.
Genau, farewell.
Und hoffentlich mal bald im Besenwagen.
Ja, Weltmeisterschaft ist. Unfassbarerweise ging das auch schon direkt los. So. Ich habe es überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also Sonntag bin ich da so am Kommentieren. Und dann meint Richie zu mir, ja, heute ist ja auch mein Cousin startet gleich. Ich so, hä? Wo denn?
Meinst du, welcher Cousin?
Weltmeisterschaft, Wahlschein.
Ja. Ja, ich war auch überrascht. Ich hatte es auch nicht so auf dem Schirm, dass Samstag das losgeht.
Eigentlich ist das doch immer so mittwochs dann,
war
oder?
Ja auch Sonntag, Paul.
Ja.
Ja, bei mir war es Samstag. Aber die haben das gedreht mit dem Mixed Relay. Mhm. Und das hat sich auch gelohnt, weil Mixed Relay ist jetzt auch gut besetzt. Also fahren jetzt auch die Top-ZeitfahrerInnen und nicht nur quasi eine B-Truppe,
sondern
halt. Ja, und
auch mehr Teams jetzt, ne, am Start.
Und ich finde das eigentlich ganz geil, wie sie es gemacht haben, muss ich sagen. Das ist jetzt so früh dann die Männer, Frauen, dann die Nachwuchsklassen und somit irgendwie eigentlich jedes Rennen spannend und auch jedem Rennen irgendwie den eigenen Raum geben, ne, und auch die Plattform sich zu zeigen, ne? Finde ich ganz geil.
Ja. Fehlt halt weibliche U23, wie immer. So könnte man mittlerweile, glaube ich, machen. Es gibt jetzt genug Fahrerstärke, Fahrerinnenstärke. Und ich weiß nicht, Felix Mattis hat es, glaube ich, getweetet, der Altersdurchschnitt der Top 5 im Zeitfahren war irgendwie 36. Also,
ich glaube, Top 3 waren das.
Ja. Oder Top 3, ja. Also da kann man vielleicht mal drüber nachdenken, auch eine U23 an den Start gehen zu lassen.
Jetzt in dem Zusammenhang Frauenradsport kommt mir so direkt Lefebvre im Kopf und da gibt es noch zu besprechen. Ne?
Aber, beste Mann einfach.
Ja, genau. Also ich meine, bei den Männern, um das jetzt mal kurz so zu besprechen, ich weiß nicht, Ghana vor Wort von Art, habt ihr gesehen, wie die belgischen Fans Ghana irgendwie quasi signalisiert haben, dass er langsamer machen soll? Das ist so geil. Und wirklich über Kilometer, ne?
Ja.
Das war sehr geil.
Chill, Brudi,
genau,
chill.
Ja, chill. Dann, Ghana gewinnt vor Van Aert und Evenepoel. Bester Deutscher wird, das weiß ich jetzt nicht.
Toni Martin auf Platz 6.
Seinem
letzten, also da hat er auch nochmal abgeliefert einfach. Ne? Ist unfassbar, was er da immer nochmal raushaut, wenn er will. Deutsche Meisterschaft, nächstes Jahr, erste Mal in 120 Jahren anderer deutscher Zeitfahrmeister als Toni Martin.
Vielleicht fährt er nochmal.
Vielleicht fährt er nochmal.
Mit einer Amateurlizenz.
Ja.
Nee, aber was wird Walscheid?
Elfter.
Das ist aber auch gut.
Alter, der ist auch so stark einfach. Hat sich jetzt halt auch, meinte Richie ja auch.
Leider aber auch sehr groß, was beim Zeitfahren nicht unbedingt von Vorteil ist.
Es fährt, glaube ich, 490 Watt im Schnitt in so einem Zeitfahren.
Ja, das könnte schon gut hinkommen wahrscheinlich.
Ja, ja.
Und
das war kein Witz.
Hat sich da jetzt schon die letzten Jahre krass verbessert auf jeden Fall. Ist auch ein absoluter Freak, was so Aerodynamik-Sachen und sowas angeht. Auch schon auf dem Straßenrad macht er sich viele Gedanken darum.
Ja, ist halt auch weggegangen und, von diesem Sprinter sein wollen. Ne?
Der ist halt so früh losgefahren beim Sprinter, dass ich dachte, der könnte ja auch ein Einzelzeitfahren draus machen.
Ja. Nee, auch auf der Straße hat er ja so viele Top-10-Ergebnisse schon dieses Jahr in so Halbklassikern und sowas. Ja. Da bin ich auch gespannt, wann es dann mal für ein Podium oder für einen Sieg reicht. Also kann eigentlich nicht mehr so lange dauern bei der Kurve.
Dann Frauen, ja, Van Dijk.
Ich glaube, ja, so hakst du das jetzt ab mit das, ja, nein, meiner Zeitfahren? Ja, das, ja, war schon, nein, spannend, ja, oder nicht am Ende?
Ja, ja, natürlich war es spannend, aber ich will eigentlich Höhepunkt wieder bei den Juniorinnen setzen. Und wenn wir jetzt jedes Zeitfahren 10 Minuten lang besprechen, komm, lass das Ding mal hier machen. Hat ja jeder, also kriegen wir alle mit. Ne? So Van Aert, mega spannend, wird Zweiter, mal wieder Zweiter. Man hat die Enttäuschung gesehen. Pipapo, belgische Fans, weißt du, mach langsam mal Ghana und so. Alle Geschichten erzählt. So, Frauen, Van Dijk, emotionaler Sieg, zweite Zeitfahrer-Weltmeisterschaft für sie.
Weißt du, erzählst hier 10 Minuten aus deinem Urlaub und willst dann den Radsportteil im Radsport-Podcast willst du halt so durchackern hier.
Ja, wir haben ja selbst gesagt, dass wir kein Ergebnisdienst sind, deswegen sagen wir jetzt mal kurz die relevanten Sachen und dann reden wir über die Dinge.
Andi, du darfst immer auch Infos einstreuen.
Ja, die aus deutscher Sicht vielleicht interessant sind, können wir dann ja drüber reden. So, jetzt haben wir über Max Walscheid nochmal geredet.
Ja, Lisa Brennauer wieder super, super stabile 5. Platz. Hätte ich auch vorher ungefähr drauf gewertet, 4. oder 5. Bisschen schade so, aber da ist jetzt gerade doch irgendwie mit Marlen Reusser noch so eine Bank gekommen, die dann irgendwie das Podium schon für sich in Beschlag nimmt.
Ja, das stimmt allerdings.
Aber Straßenrennen, alles offen, würde ich sagen. Also, da ist Brennauer mal wieder, genau, richtig. Ja. Ich würde sagen, mindestens Top 6.
Ja, oder so, ja. Genau.
Wenn es schwer Andi wird, kann auch Liane Lippert was reißen.
Ja, Andi, hast du noch was hinzuzufügen?
Jetzt bei beiden Rennen fand ich krass, dass du auf so einen Zweikampf hinausgelaufen ist. Mhm. Irgendwie, und das war jetzt, ja, bei den Junioren habe ich gerade die Zeitabstände nicht im Kopf. Bei der U23 war es aber auch ähnlich, dass halt so irgendwie so ein krasser Cut war nach ein paar Leuten. Und vor allem in den Nachwuchsklassen ist mir natürlich auch nochmal aufgefallen, wie krass unfair eigentlich da
die Materialverteilung
ist. Und aber auch, also das gilt ja selbst bei den Profis so. Also es gibt halt so krasse Unterschiede einfach. Es ist wirklich wie bei der Formel 1, wenn du ein schlechtes Zeitfahrrad hast, dann kannst du halt auch 490 Watt fahren, auch als kleiner Mensch, ja, und wirst trotzdem nur Zehnter. Nicht, dass Pogacar jetzt 490 Watt gefahren ist, aber na gut, jetzt reiten wir gleich schon wieder auf der einen Marke rum. Ja. Aber nein, klar, es gibt da massive Unterschiede und natürlich, ja, ist dann cool, trotzdem zu sehen, dass so manche auf einem Level sich begegnen, aber irgendwie, weiß ich nicht, geht das alles in so eine Richtung. Gerade in Nachwuchsklassen ist halt extrem. Ja, also wenn man jetzt bei den Junioren sieht, der Sieger, ich glaube, man kann gar nicht besser unterwegs sein auf dem Zeitfahrrad. Und wenn du dann da manche Starter siehst, die einfach mit einem Zeitfahrrad noch mit einer Position da an den Start geht, wo sie eigentlich schon von vornherein wissen, und es wissen ja auch manche, also du hörst dann so Interviews nach dem Rennen, wo die Fahrer sagen, auf die Frage, ob sie zufrieden sind, die so, ja, super zufrieden, beste Leistung abgegeben, top in Form, aber mir war ja eigentlich schon vorher klar, dass ich hier nicht vorne mit reinfahren kann, weil mein Fahrrad einfach nicht schnell genug ist. Und
ja, und dann auch die Anzüge hast du auch angesprochen, ne? Und das ist ja auf dem Niveau dann auch schon, der Anzug ist ja fast schon so viel wert wie ein Fahrrad. Und wenn du, meine Top-Kombination ist irisches Oberteil, spanische Hose, das da kannst du auch direkt Triathlon machen.
Ja, da siehst du einfach, dass da auch von den Verbänden einfach unterschiedlich die Sache angegangen wird. Ne? Also Dänemark, die jetzt in den Nachwuchsklassen 2 Zeitfahrtitel gewonnen haben und auch in den letzten Jahren eigentlich in den Nachwuchsklassen da führend waren, sind da super hinterher, haben Aero-Spezialisten im Verband, gucken, dass sie da halt eben auch das Fabrikat vom Zeitfahranzug schnell haben und tauschen teilweise noch die Helme aus für die Fahrer. Und da sieht man einfach die Unterschiede dann letztendlich im Ergebnis. Wobei man da echt sagen muss, dass ich das schon irgendwie so schade finde, dass manche einfach da im Vorfeld schon keine Chance mehr haben, weil sie eben nicht das Rad haben. Ne? Und bei den Profis, klar, bist du halt an deinen Geldgeber gebunden, an den Sponsor deines Geldgebers und auch da gibt es massive Unterschiede und vielleicht wäre es sonst noch ein bisschen spannender auch, was die Medaillenränge angeht.
Ja. Ja, Dänemark auf jeden Fall ganz gute Zeitfahrakademie aufgemacht scheinbar in den letzten Jahren. Also jetzt quasi der Däne. Ist das richtig, der jetzt bei, ist das U23 oder Junioren, der Europameister beide. und Weltmeister geworden ist?
Das war U23.
Ja. U23 und das war der, der in Yorkshire in diesen See gefahren ist, ne?
Genau.
Ja. Ja. Wer die Bilder noch im Kopf hat, in Yorkshire hat es so krass geschifft und die Hälfte der Straße war unter Wasser. Und dieser besagte Däne, ich habe den Namen jetzt nicht parat, ist eben komplett
Price Peterson oder so.
Komplett in diese Pfütze geballert, ja, und gestürzt und saß dann wirklich in so einem See drin, einfach bis zum Bauchnabel im Wasser und nur die Knie und der Oberkörper haben rausgeguckt.
Das war ungünstig.
Ungünstig, ja. Und ich frage mich jetzt so ein bisschen, okay, UCI, it's your turn, diesen Methelm bitte verbieten. Was? Wie sieht? Ja, den U19 Weltmeister, der Helm.
Der ist echt einfach groß, ne?
Alter, sieht aus. Oder Chupa Chups Werbung drauf, dann geht's auch.
Pogacar fällt ja auch. Die sind einfach so groß bei denen, ne? Der ist ja einfach so geformt.
Ja, der Junior war vielleicht auch noch so klein, dass es noch größer aussah. Ich glaube nicht.
Ja, muss nicht unbedingt langsam, groß muss nicht unbedingt langsam sein.
Nee, also dass das schnell ist, kann ich mir schon denken, aber es sieht halt einfach unsagbar bescheuert aus.
Gut, auf der anderen Seite hast du ja auch noch den POC-Zeitfahrhelm, der jetzt auch nicht viel besser aussieht.
Oder du hast den Helm von Jumbo Visma, den Laser.
Ey, ich sag schon,
oder einfach die Helmpflicht wieder abschaffen.
Die Messlatte liegt niedrig, aber das hat mich dann doch nochmal negativ.
Einfach mit einer umgedrehten Kaskett.
Ja.
Schön wie Ulle damals.
Genau, verpflichtend keinen Helm zu tragen beim Zeitfahren.
Oder so ein Hüftding.
Oder kennt ihr noch die Zeitfahrhelme, die eigentlich ja nur ein Aero-Cover waren?
Die waren die besten. Von Onze. Hey,
nee, die besten waren von Cat. Kennt ihr die von Cat, so Säbelzahn?
Die so einen halben Meter lang waren.
Ja, Mann. Und einfach nur so auf dem Helm oben raufgeklebt in so eine Flosse.
Boah, das
dran,
waren ja Zeiten, echt. Onze hatte diese Giro-Teile, die einfach nur so ein Cover waren. Dann gab es der war auch von Giro, von Lance, der so eine Finne war quasi.
Ja, so auch Giro, ja.
Ah, ja.
Da gibt es schon ein paar Legenden dabei.
Auf jeden Fall. Ja, aber hier nochmal dieses, kennt ihr dieses Höfding-Teil? Diesen Kragen, den man anziehen kann, wenn man fällt, wird das so ein Airbag-Helm.
Ja, das fallen in Berlin mega viele.
Hier in Düsseldorf auch, das ist so ein reiche Leute-Ding, glaube ich.
Ja, ist nicht ganz so billig, das Ding. Und ein Kumpel von mir, der hat es auch, der hat aber auch einen Radladen und Motorrad und keine Ahnung. Also ich glaube, der kommt da ganz günstig ran. Weil dem ist das Ding nämlich schon ein paar Mal so aufgegangen.
Ja, und dann musst du das einschicken lassen und so.
Es gibt so eine Sicherung. Und die hatte dann wohl aber jedes Mal eben nicht zugemacht, weil er dachte, okay, ich sitze ja jetzt noch nicht auf dem Rad. Und dann hat er sich irgendwie so gebückt, um das Schloss vom Fahrrad aufzumachen. Und dann ging der Airbag auf.
Ja,
also funktioniert. Genau.
Besser immer prüfen, ja, wenn du so jemanden siehst, guckst einfach mal, ob das Ding auch funktioniert. Ist wie diese Airbag-Rucksäcke beim Skifahren.
Ja.
Ja, heftig.
Kommt auch gut in so einer Gondel.
Ja, jetzt.
Mal probieren, ob das Ding funktioniert.
Sind wir jetzt durch mit der Zeitfahrbesprechung?
Nee, ey, eine deutsche Medaille.
Ach ja, stimmt ja. Gib Gas.
Junge.
Erstes Jahr im Straßenradsport.
Genau.
Und da wahrscheinlich auch nicht so viel gefahren eigentlich.
Antonia Niedermeyer heißt sie.
Ja, heißt genau, auch Toni richtig, quasi. Ja.
Genau, heißt auch Toni.
Toni Palzer und Toni Niedermeyer. Ja, läuft gut bei ihr.
Aber habt ihr mitbekommen, dass sie im Interview gesagt hat, da haben sie mich gefragt, wo sie herkommt und was sie gemacht hat. Ja, ich bin wieder Toni Palzer, ich mache das Gleiche, oder?
Ja, same.
Auch sehr gut,
ja. Ja, direkt Dritte geworden bei den Junioren. Und genau. Da man ja, Andi, wahrscheinlich wirst du das bestätigen können, so auch in so Agenturen, Scouts und so weiter, guckt man sich schon die Zeitfahren an, ne? Denn da liegt der Gradmesser, ob du einen guten Motor hast oder nicht. Und da der Frauenradsport jetzt in meiner Wahrnehmung auch immer relevanter wird und da auch im Profibereich, glaube ich, in den nächsten Jahren nochmal richtig ausbauen wird, glaube ich, wenn sie Bock hat, steht ihr da auch eine ganz gute Karriere bevor.
Außer für Patrick Lefebvre, da sieht das nicht so. Mhm. Um mal so den schönen
Patrick Lefebvre
quasi Übergang zu schaffen.
Ich kann nichts mehr dazu sagen, langsam wirklich. Also Paul, du kannst ja nochmal sagen, was er jetzt, war das von gestern oder ich habe noch irgendeinen Tweet von 2019 drunter gelesen, aber das war jetzt aktuell, ne?
Ja, genau, also 2019 hat er gesagt, dass er sich vorstellen kann, glaube ich, ein Frauenteam zu machen. Und jetzt war er gestern bei, wie heißt das, Viva la Velo? Mhm. Wie heißt das, Andi?
Ja,
Viva la Velo war zu Gast und wurde da, glaube ich, gefragt, ob er ein Frauenteam machen würde. Er meinte halt, nee, weil er wäre ja nicht die Wohlfahrt. So gekürzt habe ich es jetzt auf Twitter gelesen.
Ja, ich glaube, da 2019 hat er gesagt, so die Leute fragen ihn immer, ob er ein Frauenteam machen will, nicht. Und er weiß gar nicht, was die Leute wollen. Immerhin hat er irgendwie zwei Sponsoren gefunden, glaube für ein anderes Frauenteam oder so.
Ja, aber da hat er gesagt, dass er ein Frauenteam hat oder ein Frauenteam unterstützt hat oder sowas. Ja, genau. Aber jetzt, ich weiß nicht, Andi, ob du da das anders gelesen hast. Du sprichst da ein bisschen flämisch.
Ich habe nur mitbekommen, dass er, also dieses Vive le Velo ist so ein Format im belgischen Fernsehen, das ist so eine Late-Night-Geschichte, wo man einfach über Radsport spricht, ja, die sitzen alle an so einem großen Tisch mit dem Glas Wein und da hat wohl, da gab es wohl für ihn auf jeden Fall ein paar Gläser mehr als für die anderen und ja, der hat das wohl alles aus so einer schönen Weinlaune raus gesagt.
Also
ich habe es aber noch nicht gesehen.
Ich finde es auf jeden Fall krass von der Sponsorenseite auch, dass da bis jetzt, ich weiß nicht, ob der intern mal irgendwie dann eine Ansage kommt, auch so mit Bandit und so, oder ob man sagt, ja, nee, lass mal machen, ist schön Publicity. Aber das kann ja für gewisse Firmen, wie zum Beispiel Specialized, ja auch vom Image nicht das Beste sein, wenn du jemanden unterstützt, der so eine Meinung nach außen bringt. Also das kann, ich weiß nicht, auf die belgische Sponsoren ist es eventuell egal. Ich glaube, die haben noch ein bisschen anderes Wertesystem da zum Teil, auch eine andere Ansicht. Aber jetzt ist gerade Specialized, weiß ich nicht, ob die das auf Dauer so geil finden.
Also ich sehe den auch irgendwann abbrechen da. Das kann nicht so weitergehen. Also jetzt wird es ja auch irgendwie gerade, okay, ist jetzt bald wieder Winter, vielleicht hält er sich dann mal wieder irgendwie 3 Monate zurück, aber so wie es jetzt in den letzten Monaten gelaufen ist, kann das öffentlich nicht weitergehen. Also das ist, wie du schon sagst, für solche Sponsoren, die da garantiert stabil Kohle reingeben, ist das untragbar.
Ich frage mich aber, ob das so groß stattfindet oder ob das nur in unserer kleinen Blase so.
Ja, macht ja nichts. Ja, nee, also so ist, ja, ne? Die kleine Blase ist ja die, um die es geht irgendwo. Und die ist ja bei uns klein, aber in anderen Radsportnationen ja noch eher größer. Und da kommt das ja definitiv auch durch, oder?
Ja, aber guck mal, aber das ist, Andi, aber ich meine, wo findet denn eine Radmarke statt? Die findet ja auch nur in der Blase statt. Und die kommt ja auch nur außerhalb dieser Blase durch Erfolge und durch Headlines. Und dieses Argument.
Davon bringt das Team ja genug. Aber ja, ich stimme euch ja zu. Kann schon sein, aber ist ja nicht unser Job, das zu entscheiden.
Ne? Doch, schon. Auf jeden Fall. Ah, ja. Ja, gut. Ich habe noch ein, jetzt wo wir vielleicht beim Management sind, so noch ein Thema, was mir letztens aufgefallen ist, was ich jetzt hier schon mehrmals drinstehen hatte, aber wir haben immer so viel gequatscht. Androni heißt anders nächstes Jahr. Es gibt einen neuen Hauptsponsor und es ist auch noch nicht irgendwie, auf jeden Fall noch nicht öffentlich festgelegt, ob das Management gleich bleibt, wobei wir uns wahrscheinlich sicher sind, dass das Management gleich bleibt. Die Truppe heißt nächstes Jahr Drone Hopper. Und das passt so gar nicht für mich. Ich bin sehr gespannt auf die Trikots dann. Also
ja, auf die, also ja, aber
es sind auch erst richtig wenige Fahrer unter Vertrag, so öffentlich zumindest. Drone Hopper, das passt gar nicht. Androni Giocattoli. Was gibt's für klassische italienische Sponsoren? Ich will da sowas wie Vini Caldirola dabei haben oder Vini Fantini oder keine Ahnung, aber nicht Drone Hopper.
Habe ich noch gar nichts von mitbekommen.
Ja, ist leider so. Ich bin gespannt.
Ist das so eine Geschichte wie Next Hash?
Ja, kann sein, ne? Also so klingt's. Next Hash. Aber Drone Hopper ist zumindest, also klingt ja nach Drohnen. Ist ein bisschen greifbarer als Blockchain.
Ein Drohnen-Startup ist ja das.
Kampfdrohnen, hoffe ich.
Ja.
Ja, wir bleiben dran. Auch Next Hash gibt es nochmal eine Ausführung zu. Haben wir auch schon länger vor. Mal gucken, wann wir die durchbringen. Sponsoren im Radsport. Eine endlose Geschichte.
So.
So, kleiner Ausflug über den Atlantik zurück nach Europa. Besenwagen macht halt am Phoenixsee. Ich weiß nicht, wer alles weiß, wo der ist, aber wir sind in Dortmund. Und wir sagen hallo, schön, dass wir zu Gast sein dürfen. Ben Zwiehoff, hi.
Hi, na, wie läuft es? Alles gut?
wie Phoenix aus der Asche kam er.
Wie Phoenix aus der Asche. Schöne Grüße aus dem Pott.
Aber bist du richtig Dortmunder?
Nee, ich bin tatsächlich Essener. Ich komme aus Essen, aber wir wohnen seit Januar jetzt in Dortmund, einfach weil das Trainingsrevier hier ein bisschen besser ist und ja, ein paar mehr Berge und so weiter. Bin ja leider Gottes Bergfahrer.
Ja, wie gesagt, nochmal eine kleine Mini-Vorstellung. Ben ist 27 Jahre alt, kommt, wie er schon gesagt hat, gebürtig aus Essen, wo auch, glaube ich, eine gewisse Fußballverbundenheit in der Familie besteht und ist meiner Erfahrung nach 1,82 Meter, wiegt 1,62 Kilo, er hat es gerade schon gesagt, ist leider Bergfahrer und kommt aus dem Mountainbikesport, dieses Jahr auf die Straße gewechselt zu Bora Hansgrohe. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Signature Move, Zunge raus. Auf dem Foto.
Ist so. Aber ich bin kleiner, als du dir aufgeschrieben hast.
Ah ja, okay.
Und noch leichter.
Nee, das nicht. Also seit der Vuelta definitiv nicht.
Ja, da kommen wir direkt zum Phänomen, dass man schwerer wird bei einer Rundfahrt. Aber bevor wir zum Radsport kommen, würde mich mal interessieren, da du jetzt in Dortmund wohnst, also eigentlich habe ich zwei Fragen. Erstens, warst du schon mal bei JP Performance?
Ja.
Ist der Boostburger gut?
Der ist legendär, der ist richtig gut. Also da, ich okay. war da einmal und also der Burger ist Hammer. Kann ich echt empfehlen.
Gut, da muss ich da auch mal lang.
Worüber redet ihr da?
Ja, ist egal, Andi. Das ist, JP Performance ist so ein Autotuner.
Da wird der Andi wach.
Da wird der Andi wach. Ja. Der ist erst bei Essen wach geworden. bei Burger. Aber Dortmund und Berge, also Dortmund habe ich jetzt von der A2 fahrend im Kopf an dieses eher Flaches, oder?
Du kommst aus der falschen Richtung. Du musst eher Richtung Hagen und Lüdenscheid und so gucken. Da geht das Sauerland los. Also da Richtung A2 okay. hast du recht, da geht gar nichts. Aber in die andere Richtung ist gut.
Okay.
Ja, da kann ich vielleicht nochmal einhaken, was ihr nicht wisst und was ich auch immer wieder bemerkenswert finde und ich weiß nicht so richtig in welche Richtung. Ben ist, wenn du hier schon so von Autotuning sprichst, bis vor kurzem noch so einen fetten Mustang gefahren.
Fährst du nicht mehr?
Nee, den habe ich verkauft. Ich hatte ein zu gutes Angebot, der musste weg. Außerdem
ist es ein Porsche oder was?
Nee, ich habe ja vor kurzem geheiratet und jetzt haben wir eine schöne Familienkarre, so ein Hybrid, so richtig, richtig, ja, Family Lifestyle.
Ja, aber du weißt ja, nur weil du heiratest, musst du nicht auch nochmal ein Familienauto fahren oder kommt Nachwuchs?
Nee, aber ich hoffe, dass in der nächsten Zeit vielleicht auch nochmal ein zweites Auto kommt, was wieder so Richtung Mustang geht. Das war nämlich geil.
Ich sehe irgendwie so Parallelen zu Rick Zabel, finde ich so ein bisschen.
Ja, scheiße. Das, man denkt immer, das holt einen nicht ein und dann doch.
Ja, also ich habe schon gesagt, ich weiß ja eigentlich schon alles. Ich will jetzt hier nicht so richtig, das ist für mich so ein bisschen wie Referat mit dir, weil Ben und ich kennen
uns. Woher weißt du denn eigentlich alles, Basti?
Ja, genau, ich wollte es gerade sagen.
Die Frage hier umkehren.
Fan, großer Fan.
Fan, ja, genau. Also als erstes war er wahrscheinlich großer Fan, aber mittlerweile... Ich weiß gar nicht, ob es offiziell ist, bist du ja schon, ich sag's einfach, können wir rausschneiden, aber bist du sein Manager, oder?
Jo.
Jo.
Genau,
übrigens, ist official.
Jetzt ist raus, wir haben in diesem Dreier-Podcast, also drei Leute, die die ganze Zeit präsent sind, plus den Fabi, haben wir zwei Manager hier sitzen.
Und damit sollten wir Podcast-Weltrekord haben.
Ja.
Auf jeden Fall. Also, das habt ihr sicher.
Sehr gut. Ja, somit wissen jetzt auch alle, dass auch Basti ein Manager ist. Ich mache meine Lizenz nächstes Jahr und steige dann auch ins Business ein.
Fuck yeah. Macht einfach eure eigene Agentur auf.
Besenwagen Agency. Das läuft. Ja. Ja, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde habe ich dann dieses Jahr diese UCI-Lizenz auch gemacht.
Erzähl doch keinen, du hast geübt, du hast gelernt, das habe ich mitgekriegt.
Nee, das meine ich ja nicht, das habe ich natürlich, muss man auch, kann Andi, glaube ich, bestätigen, so ein bisschen machen. Nee, zu dir, wie die Jungfrau zum Kinde gekommen.
Ach so, ja, das war so über sieben Ecken.
Ja, über Thorsten Walter natürlich wie immer. Vor 4 Jahren Malle kennengelernt.
Okay.
Ja, lange Rede, kurzer
Sinn. Lange Rede, sehr kurzer Sinn.
Sehr kurzer Sinn. Vor 4,5 Jahren, glaube ich, irgendwann, oder jetzt bald 4 oder 5, Silvester war das auf jeden Fall. Du bist Silvester nach Hause geflogen, ja. Wir sind über Silvester geblieben. Gemerkt, dass nicht so viele Leute in Deutschland so schnell einen Berg hochfahren können wie Zwiehoff. Und er hatte bis dahin noch nicht gemerkt, dass es auf der Straße vielleicht relativ gut einsetzbar wäre. Und dann, ja, was habe ich gesagt? Wenn du mal auf die Straße wechseln willst, sag Bescheid.
Ja, kam irgendwie so. Dann, wenn ich mich mal zurückerinnere, dann war irgendwie vor zwei Jahren, war das 2019. Ungefähr 2019. Um die Zeit auch da, hast du mir gesagt, ey, yo, Digi, ich habe da was im Kopf. Du hattest da schon den Kontakt zu Ralf und so.
Nee, vorher hast du gesagt, hier, ich habe jetzt meine Olympia-Quali, das ist mein Karriereziel. Und du hast doch irgendwann mal gesagt, Straßenradsport wäre auch gut. Denkst du, das funktioniert?
Ja, wobei ich da ehrlich gesagt auch nicht mit gerechnet habe, dass das funktioniert. Es war so einfach so.
Damit hat keiner gerechnet.
Ich hau das raus und denkst so, ja, komm, ey, der macht das eh nicht, das klappt eh nicht. Mach du mal und jetzt, keine Ahnung, dann kam ich ja auch wie die Jungfrau zum Kind zu dem neuen Job hier.
Ja, damit haben die zwei anderen auch nicht gerechnet, weil euch habe ich das ja auch erzählt und da war auf jeden Fall die Resonanz auch eher erstmal so,
Jetzt mal ganz kurz, können wir mal ein bisschen zurückspulen oder irgendwie anders anfangen. Also, ich meine, das haben wir jetzt alle mitbekommen, dass du bei Bora bist, aber also erstmal Olympia-Quali. Olympia bist du ja nicht gefahren, aber du hattest sie.
Nee. Ja.
Okay, erklär das. Also erstmal, du warst ja bis Ende letzten Jahres warst du noch Mountainbike-Profi.
Genau.
Das heißt, du hattest dich für Olympia qualifiziert in dem normalen Zeitraum, bist dann aber jetzt nicht zu Olympia gefahren. Aus welchem Grund?
Ja, ganz einfach, weil jetzt Olympia quasi durch Corona ja verschoben wurde um ein Jahr und jetzt die Straßensaison komplett Vorrang hatte. Ich hätte jetzt dieses Jahr logischerweise nochmal die Leistung bestätigen müssen im Weltcup. Und das hat einfach zeitlich nicht reingepasst. Also das hätte nicht funktioniert von meinem Rennplan von Bora aus. Aber ich hätte auf jeden Fall grundsätzlich auch Bock gehabt, aber ich habe diese Chance halt, die der Fonzi mir ermöglicht hat, einfach als viel größer angesehen und wollte eigentlich dann auch unbedingt den Schritt machen auf die Straße und mich dann auch voll darauf fokussieren.
Und hast bereut schon?
Nein, nee? Kein Meter. Nein, ich habe alle, die mich fragen, und was macht mehr Spaß, sag ich immer, Straße, das ist viel geiler. Also das macht ultra Bock. Gerade so eine,
okay, für das weiter grad, aus.
Ja, gerade so eine, jetzt die dreiwöchige, das war einfach geil, weil du ja einfach viel mehr Aufmerksamkeit hast, jeden Tag Fernsehen drauf und keine Ahnung, da hat man so das Gefühl, dass das, was man tut, halt auch irgendwie so ein bisschen mehr gewertschätzt wird. Und das ist allein schon geil. Und zu sehen halt, dass man auch dem Team quasi mit dem Team was erreichen kann, ohne dass man selber jetzt so an Ergebnisse gebunden ist, ist halt auch cool. Und das taugt mir persönlich viel, viel besser als jetzt dieses stumpfe für sich alleine im Mountainbike rumfahren.
Ja, da können wir ja noch mal ein bisschen weiter ausholen, jetzt wo wir schon da sind.
Claro.
Ja, also das ist ja auch was ich schon von Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, gemerkt habe. Du bist halt einfach echt ein richtig guter Typ, richtig netter Typ. Und
danke, du auch.
Mountainbike ist halt, also keine Ahnung, ihr wisst das nicht, aber der ist halt echt, so für so einen Sportler, da ist das ja nicht unbedingt immer so selbstverständlich.
Ich glaube, Zoom gehen gerade die Herzen von links nach rechts über auf den Bildschirm. Das ist so
extrem dankbarer Typ und immer, weiß ich nicht, zuvorkommt und so weiter. Das ist ja so als Sportler jetzt auch nicht gerade selbstverständlich. Und das dachte ich mir halt auch, dass das so als Teamsport vielleicht, und erhärtet sich ja jetzt auch, dass der Teamsport im Radsport doch auch was Gutes für dich sein könnte. Jetzt nochmal zum Mountainbike. Bevor wir jetzt vielleicht mal ausholen, wo und wann du angefangen hast, will ich mal das Thema Hansjörg Zwiehoff hier einbringen. Denn der hat das auf jeden Fall mal verdient, diese Erwähnung oder kleine Abhandlung.
Strammer Name auf jeden Fall.
Auch. Hansjörg Zwiehoff. Das
Legende.
Das ist Bens Vater und ja, man kann einige Leute im Mountainbike-Bereich fragen, Legende.
Hat er einen Spitznamen?
Nicht so richtig.
Nächster Hansjörg.
Der Name ist so speziell, dass alle gedacht haben, der braucht keinen Spitznamen.
Also bis dieser Wechsel auf die Straße kam, war Hansjörg Zwiehoff auf jeden Fall Bens komplettes Team. so wie ich das wahrgenommen habe.
Vollgas, alles.
Wann habt ihr angefangen alles. Zusammen mit Rennfahren?
Ich weiß nicht, als ich 5 war.
Ja.
Also, kurz nach der Geburt.
Kurz nach der Geburt hatte ich meinen ersten Trainingsplan.
Ja, eben, genau, so sieht es nämlich aus. Und wenn du mit Hans-Jörg Zwiehoff sprichst, dann wird auch relativ schnell klar, dass dieser Mann das komplett schon durchstrukturiert hat, bis zum Lebensjahr jetzt, weil eigentlich auf Olympia das ausgerichtet war. Also das ist wirklich so, dass die Entwicklung, Hans-Jörg ist Vorstand von Essen-Steele oder im Vorstand?
Ja, vom Verein ist der Vorsitzende.
Glaube ich, der Mountainbike-Verein mit den meisten Mitgliedern in Deutschland oder so, ne? Oder wie ist das?
Ist einer der größten auf jeden Fall mittlerweile, ja.
Ja, ist da unheimlich viel am Organisieren und Rotieren. Dann ist er Trainer. Ich weiß nicht, ob er da auch Lizenzen gemacht hat und so weiter, aber extrem.
Ja, hat alle Trainerscheine.
Alle Trainerscheine, hat alle Softwaren, die man sich vorstellen kann und betreut. Ich weiß halt nur von Steffi, dass er sie betreut. Ich weiß nicht, wen er noch. Also Steffi ist Stefanie Dorn, jetzt glaube ich, wenn man es auch runterbrechen will, letzte 2 Jahre 7. und 6. bei der Marathon-Weltmeisterschaft Mountainbike geworden. Und aber der betreut noch mehr Leute, oder?
Ja, der hat sich jetzt vorwiegend auf Frauen fokussiert im Mountainbike. Also primär kam das deswegen, weil er sagte, er will jetzt keine Konkurrenten von mir trainieren.
Auch guter Plan.
Was ja auch Sinn macht. Ich glaube aber mittlerweile ist es primär eigentlich Steffi. Deswegen hat er jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern. Zum Beispiel im Verein wieder mehr und so weiter, weil man muss auch noch eins erwähnen, neben diesen ganzen Tätigkeiten im Sport ist der Hans-Jörg auch noch sehr erfolgreicher Bankdirektor und hat eigentlich eine 60-Stunden-Woche. Was ich nicht verstehe, ist, wie es geht, halt diese Fulltime-Jobs, 3 oder 4, alle zu kombinieren. Frag ihn selber, keine Ahnung. Phänomen auf jeden Fall.
Ja, letzte Woche hat er auf jeden Fall gesagt, er ist jetzt froh, dass er Homeoffice hat seit Corona.
Ja, glaube ich.
Aber wenn du sagst, hat alles auf Olympia ausgelegt, wie fand der denn die Entscheidung?
Ja, genau.
Der hat mich voll unterstützt. Also ich glaube auch, dass er so das Gefühl hatte, dass er hat mir das immer auch gesagt, vom rein sportwissenschaftlichen Hintergrund, dass er meine Fähigkeiten auch mehr auf der Straße sehen würde oder im Marathon auf dem Mountainbike. Ich hatte halt immer Bock auf Cross Country, war dann immer in der Nationalmannschaft, hatte auch immer gute Verträge bei meinen Sponsoren. Und von daher gab es eigentlich für mich erstmal keine Alternative, aber dann hat sich jetzt halt, als mein Vertrag bei Bergamont ausgelaufen ist und ich auch nur einen Einjahresvertrag bei Centurion gekriegt habe, hat sich das natürlich voll angeboten, weil einfach so letztendlich mich nicht mehr so wahnsinnig viel außer der Olympia-Gedanke auf dem Mountainbike gehalten hat. Und wenn du dann so eine Chance bekommst, dann war mein Papa natürlich auch Feuer und Flamme und stand komplett hinter mir und hat gesagt, wenn das dein Traum ist, mach das, Vollgas.
Ja. Bist du vorher auch schon viel auf der Straße gefahren oder kam das dann erst?
Training halt, auf Malle.
Okay. Und sonst, einmal im Jahr.
Ja, nicht einmal im Jahr, aber also klar, auf Mallorca, Gran Canaria, so die Trainingslager vorwiegend. Zu Hause war ich mehr auf dem Bike unterwegs. Aber Rennen zum Beispiel bin ich immer nur mal so rund um den Dorfbrunnen zum Training gefahren. Nie was Richtiges. Und deswegen war es schon auf jeden Fall auf einen Sprung ins kalte Wasser dieses Jahr.
Ja, ich glaube, es gibt aber so eine Geschichte von Mallorca, um da nochmal kurz einzuhaken. Paul, merkt dir deine Frage? Burgi kennt dich auf jeden Fall schon länger.
Ja, der kennt mich schon länger. Ich habe viel mit, ein Winter habe ich viel mit Nils und Rick trainiert. Und dann haben wir Classy Burgi im Robinson abgeholt in, was weiß ich, wo das da unten ist, Calador. Klassiker und sind wir über die Insel geballert. Und Burgi ist auch so jemand, der gerne mal so von vorne die anderen Fahrer testet, die so in der Gruppe sind. Und dann sind wir Führung gefahren, haben, wie Burgi halt auch ist, nicht viel geredet. Und dann ging es halt nur darum, dass es immer schneller geworden ist, bis wir mal mit 50 über diese Insel geballert sind mit 400 Watt. Und irgendwie hat keiner von uns nachgegeben und so nach einer halben Stunde fing Burgi dann an, wer ist denn eigentlich der Typ, ey, was soll das, so eine Scheiße? Und dann hat Nils und Rick haben ihn dann so ein bisschen aufgeklärt. Und ich glaube, deswegen war Burgi auch immer ein bisschen Vorbehalt gegenüber mir dieses Jahr.
Und das Ganze muss man dazu sagen, kennt ihr Mountainbiker-Rennräder? Die Rennräder von Mountainbike-Fahrern?
Ja, ja, klar.
Ja,
ganz schön.
Ja.
Die haben, Alter, die haben eigentlich schon immer so breite Reifen gehabt, ne?
Breite Lenker, vorne, nee, Vorbau das, positiv.
Genau, voll. Das sind gar nicht die Reifen, die breit sind, einfach nur halt den gleichen Lenker wie am Mountainbike, halt nur als Rennlenker quasi, fast die gleiche Breite.
57er umgebaut, Lenker.
Hebel nach oben gedreht, dann immer lange Fingerhandschuhe und Sattel sehr tief. Und halt
und gleiche, ja, gleiche Pose wie auf dem Mountainbike, Klassiker.
Genau. Ja, und da hättest du auch mit dem Mountainbike fahren können.
Hättest du eigentlich auch machen können, ja.
Ja, genau, also ist der Klassiker. Aber genau, wo wir jetzt gerade eh schon sind, von vorne drücken, da steht ja so dieses Gespenst im Raum mit 7 Watt pro Kilogramm über 20 Minuten. Kannst du das bestätigen? Ist das wahr? Also
das ist grundsätzlich wahr, ja. Allerdings halt im Training, ne? Ich hoffe, ich krieg's irgendwann mal im Rennen auf die Kette. Bei der Vuelta war ich nah dran auf der einen Etappe, wo Felix gestürzt ist, auf der 17. Da sind wir 20 Minuten knapp 400 Watt gefahren bei 62 Kilo. Das war schon mal ein Step vorwärts. Was ist das? 6,4? Irgendwie sowas.
Jetzt kann mein Taschenrechner nicht zur Hand, aber
naja.
Wird schon stimmen. Aber interessant, okay. Und dann irgendwie gab es ja anscheinend einen Deal, dass bevor du Profi werden durftest oder irgendwie du einen Vertrag angeboten bekommen hast, musstest du irgendwelche Radrennen fahren? Stimmt das auch?
Ja,
so als Test das, quasi?
Ja,
und du bist gestürzt?
Das, eigentlich war ja der Plan, dass ich jetzt sowas ähnliches wie Jason Osborne bei Quickstep mache, Stagiaire. Das ging aber aufgrund von Corona nicht, weil Bora Hansgrohe das Problem auch hatte, dass die natürlich auch eigene Fahrer hatten, die überhaupt auf Rennen kommen mussten letztes Jahr. Es gab ja so wenige Rennen, dass quasi ein paar Fahrer irgendwie nur 10 Renntage hatten. Und dann holt man sich natürlich keine Stagiaires ins Team in der Phase. Und dann hatten wir, also besser gesagt hatte Basti die glorreiche Idee, mich auf so einen Ostblock-Trip zu schicken. Nach Polen. Dokla Majowska, richtig cool, geiles Rennen, kann ich jedem mal empfehlen, der mal Bock hat. Wie viele Höhenmeter hat es gehabt? 20, 30, keine Ahnung, waren auf jeden Fall nicht besonders viele.
Auf dreieinhalb Etappen.
genau mein Ding. Und da ging es dann letztendlich, haben wir es aber auch dann so kommuniziert, ging es nur darum zu sehen, hey, oh, kann der sich im Feld bewegen, kommt der da heile durch. Ich glaube, jeder, der in Polen schon mal gefahren ist, weiß, wie der Radrennen gefahren wird. War eine krasse Erfahrung. Ich habe es trotz eines nicht von mir verursachten Sturzes überlebt und bin durchgekommen die 4 Tage. Und ich glaube, das hat dann sozusagen alle im Team auch überzeugt, dass der halbwegs auf dem Rad sich bewegen kann. Und danach ging es eigentlich relativ fix, dass wir auch eine Zusage haben.
Hast du jetzt in deiner ersten World Tour Saison was Vergleichbares erlebt zu dem Rennen in Polen?
Ja, Tatsache wirklich gestern in Paris-Roubaix für Arme.
Ah, okay.
Ich habe gestern mit Toni Palzer kurz geschrieben und ich meinte schon so, er hat irgend so eine Story gepostet von wegen Schlägerei oder so und meinte so, ja, ihr fahrt gerade mit dem Messer zur Schießerei.
Sind wir auch gestern, sind wir 1:1.
Ja, so, ich weiß auch nicht, was wir hier machen. Und ich meinte nur so, ja, Parkour ist das für euch, das ist Parkour.
Ja, das ist echt so. Das Geile war, ich glaube, es wusste einfach auch niemand in diesem Team, was wir da machen. Also von sportlichen Leiter über Mechaniker, über Physio. Ich kam da an, das Erste, was ich gehört habe, Ben, was machst du denn hier, Alter? Was willst du hier? Ich so, ja, keine Ahnung, die haben mich hier hingeschickt. Ich habe irgendwie eine Einladung gekriegt und dann musste ich. Und das war halt gestern tatsächlich so. Also wir sind im Ziel so 250 Kilometer Runden mit den Original-Roubaix-Pavé-Stücken gefahren. Und Toni ist so, wir sind erst 100 Kilometer so eine andere Runde gefahren. Und Toni ist nach der ersten Runde ins Ziel gesagt, das ist mir hier zu riskant, hier kein Bock. Und ich habe gedacht, komm, die eine Runde Pavé gibst du dir, sonst kannst du dir hinterher nur vorwerfen, dass du es nicht mal ausprobiert hast. Nach der einen Runde wusste ich, dass Paris-Roubaix nie mein Rennen sein wird. Und war dann froh, dass ich im Ziel rechts im Bus abbiegen konnte.
Ja, wieso? Du hast doch Mountainbike-Skills.
Das haben mir gestern so viele gesagt und das ist völliger
Schwachsinn.
Aber ist
ja Quatsch, das ist nicht das Gleiche, Mann. Das kannst du gar nicht vergleichen, ey.
Ja, eben. Fossi, der fühlt mich. So, das ist einfach so.
Das ist so, wie früher mal alle gesagt haben, Ja, weißt du, sobald es ihm geregnet hat oder einfach beschissenes Wetter war, ey, du bist doch Crosser.
Du bist doch Crosser.
Ja, genau, das ist halt so ein Schwachsinn, nur weil man Cross gefahren ist.
Ja, mag
man sich automatisch im Dreck zu fahren. So ein Rockgarden beim Cross Country oder ein Pavé, wo ist der Unterschied?
Grundsätzlich kann ich die Denkweise verstehen. Der Nachteil ist im Pavé, wenn so 40 Leute vor dir da reinfahren, du hast echt wenig Platz so zum Überholen, ne? Und das hilft dir dann auch nicht weiter.
Ja, musst du vorne reinfahren.
Das ist es nämlich, das ist es. Das klappt schon immer besser, aber ich sag mal so, gerade gegen die Klassikerfahrer und Sprinter ist mit meinen 62 Kilo manchmal dann doch eher weniger zu holen.
Ja.
Ja, der Einzige, der das kann, ist Nairo Quintana.
Ja, das ist Phänomen für mich. Ich glaube, der ist auch klein genug, dass er sich so einfach so durchwurschteln kann.
Was ich mir noch aufgeschrieben habe, was glaube ich auch die Hörer einfach ganz interessant finden, ne? Man hat ja, ich habe ja selber so ein paar Interviews von dir dieses Jahr schon gehört. Du warst auch letztens mal in einem Podcast und so weiter. Und deine Interviews sind relativ professionell schon, würde ich sagen. Und ich hoffe, dass wir hier mal so ein paar Insights heute geben können, die eben noch keiner gehört hat. Oder man hat es ja auch nicht so oft die Möglichkeit, das zu hören, wenn jemand einfach...
Naja, jetzt muss ich mal aber kurz unterbinden. Du bist mein Manager und du hast mir immer gesagt, die guten Stories, die soll ich mir für den Besen
Ja, genau, sparen. Das hättest du ja jetzt nicht sagen brauchen. Okay, ganze Einleitung für den Arsch. Jemand kommt aus einem anderen Sport in Straßenradsport, den wir alle lieben, und macht Erfahrungen, die halt sonst keiner macht, im Endeffekt. Ne?
Ja.
Also, so, wir hatten es auf deinem Junggesellenabschied letztens davon, so dass du öfter gefragt wirst, so, ob du irgendwas vergleichen kannst, was ist ähnlich, was ist anders und so, ne? Und da hast du eigentlich eine ganz klare Antwort gegeben. Fang mal da an.
Ja, es ist, also du kannst es eigentlich fast gar nicht so richtig vergleichen. Also so ein vor allem Cross-Country und Straßenrennen. Ist komplett unterschiedlich. Also es geht halt von der Belastung los eigentlich, über Taktik, Posi und so weiter. Und also das, ich finde das Krasseste, was ich auch nicht so krass erwartet hätte, ist halt dieses Posi-Fahren. Dass für jeden verdammten Berg ein Leadout gefahren wird, dass für jede Engstelle mittlerweile fast ein Leadout gefahren wird. Und ja, das muss man halt lernen. Und also die krasseste Erfahrung, und letztendlich, das habe ich zum Beispiel auch mit Schachi bei der Vuelta besprochen, das hat er mir nochmal klar gemacht, du musst ja eigentlich immer darüber sozusagen bewusst sein, dass die Anfahrt zum Berg meistens viel, viel härter ist als der Scheißberg selber. Und wenn du das nicht weißt und auch gar nicht so auf dem Schirm hast, dann denkst du jedes Mal, wenn du zu diesen Bergen hinfährst, Alter, was machen wir hier, ey? Wie soll ich da oben überhaupt irgendwie ankommen? Und das war für mich halt das Schwierigste jetzt auch im ersten Jahr. Bergauf fahren kann ich, das weiß ich. Aber halt einfach auch zu wissen, okay, wir müssen halt vor diesem Berg auch schon mal richtig reingehen, richtig tief gehen. Das hat mir so ein bisschen ohne die Erfahrung auch gefehlt. Und jetzt habe ich nach einem Jahr sozusagen all diese Erfahrungen auch mal, auch die leidvollen Erfahrungen auch mal machen dürfen. Und ich glaube, dass das auch für die nächsten Jahre extrem weiterhelfen kann. Und ja, ich glaube, dass das zum Beispiel auch beim Toni genau das Gleiche ist. Der wird, der kann seine Leistung auch am Berg gut bringen. Aber halt immer dieses auf gut Deutsch Geficke vorm Berg, das killt uns einfach noch. Und da sind die anderen einfach ein bisschen erfahrener und können das, glaube ich, besser wegstecken als wir.
Jo, ich habe auch ein Interview, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, es war Jens Zemke, der meinte, auch in der Vuelta, ja, wir haben hier die zwei Rookies dabei und ja, ich weiß, wir haben Anfang vom Jahr gesagt, so, wir machen Learning Step by Step, aber das ist hier eigentlich Jump by Jump, was wir hier machen.
Ja. Und
das fand ich auch.
Toni Vuelta gefahren. Mehr als bei mir.
Ja, ich wollte es gerade sagen, ich finde es beim Toni, also ich weiß nicht, du bist ja irgendwie, klar, du bist jetzt auch die erste Saison so richtig Straßenfahrer oder Straßenfahrer überhaupt, aber du kommst übrigens schon aus dem Rennsport, ne? Du weißt, wie man mit dem Rad zumindest mal zum Fels, zum Felsengarten runterfällt oder einen Steingarten und beim Toni, ey, der läuft der Berge hoch und fährt mit Ski wieder runter, weißt du, was er da macht. und das ist halt was komplett anderes, als sich mit anderen Leuten da irgendwie rumzukloppen. Ich meine, du hast schon mal Startsituationen beim Cross-Country gehabt, ne? Toni, ja. Ist es halt alles komplett neu und das finde ich halt dann so krass. Das ist ja wirklich, das ist ja ganz krasser Schritt. Und dann so eine Welter, wo du so 3 Wochen am Stück hast. Das finde ich schon heftig. Also ja.
Ich kann auch bestätigen, dass es dem Toni gegen Ende hin nicht mehr ganz so gut ging.
Ja, ich habe da ein Foto. Also, ich bin.
Also auch mental oder? Also jetzt schon. War es
ich glaube alles. Mental, ich glaube alles. Ja, also körperlich, aber auch vor allen Dingen. Also der hat sich wirklich durchgequält. Ich meine, das war eine Belastung, die gibt es in seiner alten Sportart nicht mal ansatzweise. Und dass er das auch durchgezogen hat. Ich glaube nicht, dass viele damit gerechnet haben, dass der in Santiago ankommt. Sowohl von, was da alles passieren kann mit Stürzen und so weiter, als auch von der Leistung. Und da muss man echt den Hut vorziehen. Das ist echt, ich glaube, wir haben darüber gesprochen. Das ist auf jeden Fall ein Rekord, den ihm niemand mehr streitig machen wird. Als Quereinsteiger ohne Rennerfahrung mit, weiß ich nicht, 20 Renntagen eine Grand Tour fahren. Also das glaube ich, da wird selbst Jason schwer haben, weil dann müsste er nächstes Jahr zum Giro mit Quickstep fahren.
Ja. Mal kurz eine Frage, seid ihr beide irgendwie gestürzt das Jahr über?
Ja, ich bin ja zweimal abgeräumt worden, also einmal hier mit Schlüsselbein und das andere Mal jetzt bei der Vuelta, wo ich mir die Schulter ausgekugelt habe. Das heißt, da bin ich gar nicht richtig gestürzt, da ist mir nur einer von hinten in den Ellbogen reingefahren. Hat mir meine Schulter mal eben nach oben rausgedrückt und ich wurde dann auf der Straße wieder eingerenkt. Das war auch ein bisschen leidvoll. Da fühlt man sich ein bisschen wie im Krieg, aber ja, solange es weitergeht, ist immer gut.
Ich will noch kurz eine Toni-Story, weil das hier gerade reinpasst. Ja, genau. Mach ruhig erst den Sturz noch.
Ja, der Toni ist tatsächlich zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt in Valencia gestürzt. Das war auch eine witzige Story. Hat er einen Platten gehabt, kurz vor 30 Kilometer durch Valencia. Und wer schon mal Straßenrennen gefahren ist, weiß, dass in so einer Stadt schön immer einer Reihe, das Feld ist 2 Kilometer lang, Vollgas und Toni hinten in den Autos drin. Und dann war es eh so, dass er mit Kolonnen noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung hatte und so ein bisschen auch von unserem sportlichen Leiter Jens immer angeleitet wurde. Und das ging dann vor allen Dingen so weit, ja, wenn dich einer mitnimmt an der Stange, dann musst du dich bedanken. Und dann hat Toni wohl irgendwie so ganz exzentrisch den Arm gehoben beim Vorbeifahren und hast du nur über Funk gehört, ja, so krass musst du dich jetzt auch nicht bedanken, chill mal. Und das war wir vorne haben da mitgefiebert und haben gedacht, Alter, was ist hier los? Und da war es dann wirklich so, da ist er dann fast vorne gewesen wieder und dann gestürzt auf so einem Kreisel, wo Öl auf der Straße war. Und dann waren es doch 80 oder 90 bis ins Ziel und wir hatten echt die Befürchtung, dass er es nicht schafft, dass er nicht wieder zurückkommt. Und dann hat er sich aber so festgebissen und war dann irgendwie kurz vor der Windkante wieder da und hat alles gepasst, aber das war echt Respekt. Und da war auch, das war glaube ich so, wie ich das weiß, einer der einzigen Stürze, die Toni dieses Jahr hatte. Also der ist sehr, sehr safe unterwegs gewesen.
Ich möchte noch eins, Entschuldigung Basti, dann kannst du dann gleich deine Sache sagen. Was ich halt jetzt auch gerade aus diesem Gespräch halt so krass finde, so Dinge, die für mich normal sind, ne? In der Kolonne zurückfahren, was man zu machen hat nach einem Platten, also wie man sich dazu verhält an dieser Stresssituation, das kennt der ja alles gar nicht, Mann. Das muss so krass sein, wenn du auf einmal dann so World Tour Rennen fährst oder so große Rennen, die einfach immer schneller werden und du auf einmal hängst du zwischen den ganzen Autos da fest und musst irgendwie zurückkommen und dir sagt einer durch den Funk, was du zu tun hast, ein bisschen wie Mario Kart spielen. Ey, das muss echt ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ne? Also da wird gerade der Respekt auf jeden Fall noch mal größer davor, weil das sind halt echt
also
keine einfachen Sachen.
Auf Grand Tour-Niveau halt so auch, ne?
Auf Grand Tour-Niveau, ja.
Das ist so geil. Ja, hier Geschichte noch zu, wie ging es Toni in der letzten Woche der Vuelta. Ich kann die jetzt auch nur reproduzieren, denn Hansjörg hat sie mir erzählt letzte Woche.
Ach so.
Die waren ja irgendwie, haben 2 Wochen Spanien Urlaub gemacht und haben dich dann da auch besucht. Bei der Vuelta und er meinte an einem Tag, dann haben sie auf dich gewartet, irgendwie im Garten vom Hotel und ist ja alles auch nicht so einfach mit Bubble und so weiter und dann hatte Toni schon so ein Interview da, also Toni war irgendwie eh schon in diesem Garten und ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig erzähle, aber ich versuche es einfach mal genauso, wie er es erzählt hat. Kam dann Toni zu Hansjörg und man war auch völlig, boah, ich bin so brutal hier und ich bin komplett fertig und musste vorstellen, gestern erste 100 Kilometer in unter 2 Stunden gefahren oder erste Stunde 58 Kilometer gefahren und so und ich bin hinten absolut am Klemmen, all out, alles um dran zu bleiben und dann funkt der Felix von vorne, ja, könnt ihr mir vielleicht ein paar Flaschen bringen und ich bin ausgerastet, ich habe einfach nur zurückgefunkt, unter Bratwurst. Ich habe mich totgelacht, ey. Aber man kann sich perfekt das vorstellen.
War in dem Moment, also im Nachhinein, wie Toni das erzählt hat, war es witzig, aber in dem Moment hat, glaube ich, keiner gelacht, weil Wir waren echt einer Reihe wieder, Anschlag. Felix war weiter vorne und wir alle hingen so alle hinten am Klemmen, wirklich. Also das hat er schon gut beschrieben. Und dann hat Gampi hat dann versucht, diese Flasche vorzufahren, ist dann original 5 Posis nach vorne gekommen und kam dann auch nicht weiter. Und dann war der irgendwie immer 5 Plätze vor uns und Felix nur noch 3-mal gefunkt, hey, was ist mit meiner Flasche eigentlich? Und dann irgendwann war, glaube ich, auch Gampi ein bisschen angenervt und hat nur gesagt, ja, es braucht halt seine Zeit bei so einem Speed, jetzt chill mal. Und das war einfach extrem, extrem witzig. Und ja, so kann man das eigentlich beschreiben. Also das muss für Toni halt wahnsinnig krass gewesen sein. Einfach, wenn das für uns alle schon echt Anschlag und Limit war, dann war es für ihn mit der fehlenden Erfahrung nochmal viel krasser. Und deswegen riesen Respekt, dass er das durchgezogen hat und das geschafft hat. Also echt stark.
Und wie hat das bei dir alles so geklappt mit ja, die ganze Situation, die du ja vorher auch noch nie so gehabt hattest, mit erster Defekt, Kolonne fahren, was auch immer, Windkante? Hast du dich da zurechtgefunden?
Also ich, sag mal, klar war es auch ins kalte Wasser schmeißen, aber ich hatte ja so ein bisschen schon mal einen Plan, wie man fährt und wie man sich auch zum Beispiel im Windschatten ein bisschen versteckt und sowas. Das war ja für mich nicht ganz neu. Aber ja, ich war auch erste UAE-Etappe, das war mein erstes Rennen für Bora, bin ich komplett am ersten Tag ins kalte Wasser reingeschmissen worden. Wir sind gestartet, nach 100 Metern ging die erste Kante auf. Das war richtig nice, kann ich euch sagen. Also das, da habe ich mich ein bisschen an Cross-Country-Weltcup zurückerinnert gefühlt, wo ich dachte, okay, Alter, ich dachte, auf der Straße fährt man irgendwie mal entspannter los oder chillt mal die erste Stunde, aber nein. Und dann war es halt der ganze Tag auch nur auf der Kante, nur am Klemmen. Ich war zwar nie in der letzten Gruppe, aber ich war natürlich auch nie in der ersten Gruppe und das war für mich halt so ziemlich die krasseste Erfahrung. Da habe ich auch zum Fonzi direkt gesagt, an dem Tag habe ich so viel gelernt wie wahrscheinlich in 10 Etappen sonst. Und muss aber auch gestehen, nach dem Tag habe ich meine Frau angerufen, damals noch nicht meine Frau, und gesagt, ich weiß nicht, ob das mein Ding ist. Ich weiß nicht, ob ich das machen will. Keine Ahnung. Scheiße, ich hänge jetzt in so einem Vertrag drin und das irgendwie ist das Kacke. Und das weiß ich noch ganz genau. Und dann nach der ersten Bergetappe habe ich dann gesagt, hey, nee, ist voll geil, lass machen. Und also das war so ein Auf und Ab der Stimmung der UAE. Und ich glaube, so kann man das auch generell beschreiben. Es gibt halt, glaube ich, für keinen Fahrer, kein Fahrer kann irgendwie alle Rennen richtig gut fahren. Da gibt es auf der Straße halt immer glaube ich, Situationen, wo es außer Van Aert vielleicht. Aber es gibt, glaube ich, für jeden auf der Straße irgendwelche Rennen, wo er sich nicht so gut zurechtfindet und dann wieder Etappen oder Rennen, wo es für ihn passt. Und ich glaube, da muss man sich einfach mit abfinden. Und das war auch so eine Sache für mich am Anfang, die halt sehr schwer war, weil es auf dem Mountainbike halt schon auch so war, dass ich eigentlich auf fast allen Strecken immer gut fahren konnte. Und da muss man sich dann mental auch dran gewöhnen, auch so Geschichten wie gestern, dass man seinen Job halt auf den ersten 100 Kilometern erledigen kann und dann auch guten Gewissens mal aus einem Rennen aussteigen kann. Das war für mich auch neu, gab es auf dem Mountainbike auch nie. Und ich glaube, dass das einfach auch so ein Lernprozess ist, dass man mental vor allen Dingen damit auch gut umgehen kann irgendwann. Das war jetzt auch so eine Erfahrung in meinem ersten Jahr, die ich machen musste und jetzt, ja, zum Beispiel heute nicht da sitze und denke, fuck, warum bin ich gestern ausgestiegen?
Ja, du kannst ja vielleicht mal selber ein bisschen erklären, übers ganze Jahr gesehen. Was man ja wirklich sagen muss, Bora hat dich echt fast ausschließlich zu richtig guten Rennen geschickt. Also
Hammer, ja.
Da wurde jetzt kein Quatsch gemacht, so von wegen irgendwelche Halbklassiker die ganze Zeit fahren lassen oder du bist hauptsächlich Rennen gefahren, A, mit sehr guter Konkurrenz, B, Rundfahrten, also ich glaube 4 einwöchige Rundfahrten und die 3-wöchige oder 5 einwöchige sogar und eben berglastig komplett. Also du konntest einfach da auch in deinem Spezialgebiet lernen und zeigen, was du kannst.
Ja.
Und ja. Für dich selber jetzt so, gerade nach der Vuelta jetzt so, an was erinnerst du dich noch so am meisten und wo siehst du die Entwicklung am meisten oder woran? Vielleicht auch Werte? Erstmal nicht Werte, ja. Erstmal so.
Erstmal so rein vom Feeling. Also, wenn ich das vergleiche jetzt, UAE und Vuelta, ich meine, das kann man eigentlich ganz gut so machen, das erste Rennen und jetzt quasi das letzte große Rennen. Wenn ich das vergleiche, dann ist es halt schon so, dass ich viel, viel entspannter in den ganzen Passagen bin, wo es jetzt nicht bergauf geht. Dass ich halt wesentlich mich besser verstecken kann und viel, viel mehr Körner spare, wenn es nicht drauf ankommt. Und das spiegelt sich dann letztendlich auch an der Leistung am Berg wieder. Das, was ich bei der UAE-Tour einmal konnte, nämlich bei der Bergankunft, kann ich jetzt schon im Rennen 3-4 Mal leisten. Und das ist, glaube ich, auch der zentrale Unterschied. Und das brauche ich, glaube ich, am Ende auch, um halt wirklich ganz vorne mitzufahren. Ich habe bei der Vuelta die große Chance gehabt, auf der 17. Etappe mal zu sehen, wie die absoluten Top-Jungs fahren. Roglic, Bernal, Mas, Lopez, da war ich ja bis zum letzten Berg mit denen in der 13-köpfigen GC-Gruppe dabei. Oder 14-köpfig, ich weiß gar nicht, wie viele dabei waren. Aber es waren nicht mehr viele. Und da einfach auch zu sehen, was es braucht und dass ich das auch im Tank habe, war jetzt ziemlich cool. Und ich glaube, so eine Etappe wäre mir am Anfang des Jahres bei all den Rennen noch nicht gelungen. Einfach weil letztendlich da ich viel zu viel Körner bei irgendwelchen Sinnlosaktionen verschenkt hätte. Und das war jetzt cool zu sehen, dass das klappen kann, dass ich das kann auch. Und jetzt hoffe ich, dass ich nächstes Jahr halt viel mehr von den Tagen auch erwische und dann einfach ein guter Helfer fürs Team sein kann. Weil letztendlich sehe ich mich auch da, wo ich halt bei der Vuelta jetzt auch war, als starker Berghelfer, vor allen Dingen dann auch in der dritten Woche von so einer großen Rundfahrt.
Erzähl, was für Wattwerte du so abgeliefert hast in den Rennen oder was ist nötig, um mit denen mitzufahren, beziehungsweise kannst du es also jetzt noch nicht sagen, bei so einer Roglic-Attacke mitzufahren, kannst du noch nicht aus eigener Erfahrung sagen.
Also ich kann euch sagen, auf der 17. Etappe, wo das war ja da auch diese Etappe mit dem regnerischen Tag, wo auch viele Stürze alles durcheinander gewirbelt haben, da sind wir 9,7 Kilometer irgendwie mit 10% zweimal hochgefahren, also zweimal den gleichen Berg, und in der zweiten Runde haben Roglic und Bernal da attackiert, aus einer 20-köpfigen Gruppe raus. Und wir hatten da zu dem Zeitpunkt irgendwie 430 Watt auf der Uhr. Felix und ich voll am Klemmen. Und die beiden fahren halt wirklich weg, als ob es nichts wäre. Im Sitzen, keine Ahnung, was die gefahren sind, 500, 510, was weiß ich. Und du hängst dann da hinten dran und denkst dir, nee, mach ich nicht. Und zum Beispiel war es da auch so, Lopez ist mitgegangen, den haben wir 5 Kilometer später wieder eingesammelt, weil der wahrscheinlich dann auch gemerkt hat, nee, mach ich nicht. Und also man braucht, schätze ich mal, irgendwas zwischen über 20, 25 Minuten, wenn es richtig schnell wird, braucht man irgendwie 6,6, 6,7 Watt pro Kilogramm, um vorne mitzumischen. Vielleicht ein bisschen weniger, wenn man ein bisschen schwerer ist, so wie Roglic, weil es einfach dann in den flachen Stücken vom Berg natürlich ein bisschen besser rollt. Aber ja, sowas in der Range will man brauchen.
Ja, stabil.
Ja, das ist stabil auf jeden Fall, ja.
Ja, ich bin fast dran.
Gehen wir mal ein bisschen trainieren.
Ja, aber das Ding ist halt, ich finde das auch, weißt du, so an einem Tag könnte ich es mir noch am ehesten vorstellen, das war ja auch an dem einen Tag, ging es auch ja, relativ lange gut in dem Speed, aber halt das Ganze über 3 Wochen, ne? Also das ist halt vielleicht das Krasse, wenn du halt siehst, die fahren jeden Tag so und jetzt kann ich mal 1 oder 2 Tage da mitfahren, aber die Jungs machen das halt einfach täglich und das ist einfach, finde ich, ultra krass zu sehen.
Wie geht's dir denn jetzt so nach der Rundfahrt? Hast du alles gut? Also ich meine, hat's jetzt noch einen Junggesellenabschied?
Ja, das war natürlich auch jetzt so, das hat mich ein wenig gekillt, aber ich muss auch sagen, ich war jetzt die Woche nach der Vuelta krank, weil wir im Team auch so eine leichte Erkältungswelle schon in den letzten paar Tagen hatten. Ich habe mich dann wahrscheinlich bei einem von den anderen Jungs angesteckt. War dann eine Woche jetzt oder fast 10 Tage krank. Deswegen war ich jetzt eher ein bisschen fettig noch, aber so grundsätzlich jetzt gestern im Rennen habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass so dieser Grundspeed, den man danach hat, dass der wesentlich besser ist. Also ich bin mal gespannt, wie sich die Form jetzt noch entwickelt. Ich fahre noch ein paar von den Italien-Herbstklassikern im Oktober und bin mal gespannt, wie ich da dann performen kann, wenn ich jetzt nochmal 2 Wochen gut trainiere. Schauen wir mal. Aber grundsätzlich habe ich echt eigentlich nur so in der dritten Woche die letzten paar Tage wirklich gelitten. Das auch mehr mental so. Also vorher war es die Schulter, die mich gekillt hat. Die war halt nach dem Auskugeln ein bisschen angeschlagen. Ich hatte noch Verdacht, dass das Schulterblatt noch gebrochen ist. Da waren wir uns nicht ganz sicher. Das hat auf jeden Fall nicht gerade geholfen für so eine Vuelta. Aber sonst habe ich echt nur in der dritten Woche eigentlich gelitten. Und das war eigentlich cool zu sehen, dass ich lange Zeit eigentlich recht gut mitkam.
Auf jeden Fall. Ja, das sagt man so, ne, dass man auch nach der ersten 3 Wochen Rundfahrt so ein anderes Grundtempo hat. habe ich auch im Vorfeld, ich glaube, hier im Podcast angesprochen. Ich glaube, jetzt mit euch, also auch mit Toni und dir, bin ich schon mal gespannt, wie, was für Früchte das jetzt gesät hat, die erste Grand Tour, weil man eben auch in kurzer Zeit viele Erfahrungen sammelt und natürlich jetzt noch sich der Körper noch ein bisschen umstellt, anpassen wird.
Ja, ich hoffe. Ja. Da hoffen wir auch drauf.
Dass sich das alles gelohnt hat.
Dass sich das alles gelohnt hat, ja.
Was ich noch interessant finde, ob sich, beziehungsweise wie sich dein Training verändert hat.
Ja, also ich trainiere auf jeden Fall, was heißt trainiere, aber allein auch durch die Rennen habe ich viel, viel mehr Kilometer und viel, viel mehr Stunden, logischerweise. Also ich sag mal, auf dem Bike war ich auch immer einer, der viel trainiert hat, aber da hatte ich, was hatte ich da, 900 Stunden, keine Ahnung, irgendwas. Kilometermäßig war es nicht so viel, logischerweise, weil wir viel auf dem Mountainbike gefahren sind. Aber jetzt, ich glaube, ich habe jetzt, wenn du 12 Monate jetzt bei Training Peaks eingibst, habe ich irgendwie knapp 30.000 Kilometer, was ich jetzt vorher auch noch nie gefahren bin. Und das ist, glaube ich, der Riesenunterschied. Die Umfänge sind größer und ich trainiere wesentlich weniger in diesem absoluten Spitzenbereich. Also wir konzentrieren uns schon krass auf VO2 Max, auf Schwellenleistung und ja, auch so ein bisschen drunter, dass halt die Bereiche alle vor allen Dingen optimiert werden. Also dieses absolute Maximale, wie es auf dem Mountainbike war, wird weniger trainiert, definitiv.
Hans-Jörg-Training.
Ja, ja, ja.
War schon so ein bisschen mit dem Baseballschläger, wobei, ne?
Ja, ja, also es ist jetzt auf jeden Fall leichter, muss ich sagen. Also Training jetzt ist deutlich, deutlich leichter als vorher. Das ist es auf jeden Fall mit Baseballschläger manchmal.
Ja, wobei man halt, glaube ich, auch sagen muss, dass du halt im Mountainbike-Bereich viel weniger Rennen hast und viel mehr auf den Punkt dann schon fit sein musst, ne?
Voll. Das ist halt der große Unterschied. Das sehe ich halt auch, wenn ich jetzt zu Hause bin und viele Rennen habe, chill ich halt viel mehr. Also da hänge ich, weiß ich nicht, gefühlt mehr auf der Couch, als dass ich trainiere. Was aber auch normal ist. Also das sagt mir jeder und das machen eigentlich auch die erfahrenen Fahrer alle so, dass du halt zwischen den großen Rennen einfach auch, wenn du jetzt, sag ich mal, Schlag auf die Rundfahrten hast, einfach nur guckst, dass du dich halbwegs erholst und dann weiter geht's. Anders kannst du es gar nicht machen.
So, jetzt wollen wir doch mal langsam zu den Storys kommen, die du dir für den Besenwagen aufgehoben hast.
Ja, los, hau raus.
Ja, ich nicht. Genau, ich bin auf jeden Fall mal unseren WhatsApp-Bilderverlauf durchgegangen gestern. Da,
oh ja,
ich lass dich Sachen freigeben dann, was wir hier zur Folge veröffentlichen.
Ja, kein Stress.
Das, eins der ersten, die kommen, ist so ein Bild.
Du bist doch mein PR-Manager, du musst dann sagen, ob das geht.
So ein Bild aus der dritten Woche Vuelta, da siehst du auf jeden Fall schon richtig fertig aus.
Komisch, kann vielleicht daran liegen, dass ich fertig war. Von welchem Tag war das? Weißt du das?
Gar keinen Plan. Das war vom letzten Zeitfahren.
Ach so, ja, das war nämlich auch so eine Geschichte, wo ich eigentlich dachte, ja geil, letzter Tag, easy peasy, nach Santiago rollen. Fonzi, Ben, ich will dir das gar nicht sagen, aber du wirst mich hassen, morgen nochmal Vollgas. Das ist ein bestes Training. Und ich so, Alter, schreib mir das morgen nochmal, ich habe keinen Bock.
Lösch das und schreib's morgen früh nochmal. Habe ich gelöscht.
Hat er gelöscht und hat mir morgen früh, einen Morgen später nochmal geschrieben und dann war ich motiviert und bin auch nochmal gefahren.
Ja, auf jeden Fall war er hat relativ viel geglänzt im Gesicht und die Augen gingen nicht mehr so richtig auf dem Foto.
Ja, ging mir auch echt schlecht. Kann aber auch sein, wenn das nah am Ziel war, dass wir auch schon das eine oder andere Krombacher natürlich 0,0 drin hatten.
Mit Schuss.
Mit Schuss.
Ja, ey, es müssen ja auf jeden Fall ein paar witzige Sachen passiert sein. Du bist ja vorher im Mountainbike-Bereich einfach, habe ich schon gesagt, ihr wart so zu zweit unterwegs. Maximal mal noch vielleicht mit Thorsten als Physio oder so oder mit der Nationalmannschaft. Ja. Aber im Straßenradsport bist du halt einfach als Team unterwegs. Ihr seid einfach mit, was weiß ich, wie viele Leuten seid ihr da bei der Vuelta?
Boah, wie viel waren wir da? Das waren insgesamt bestimmt 20, würde ich schätzen, 25. War schon ein großer Staff. Also da, ja klar, da passieren witzige Geschichten, logischerweise. Also allein diese ganzen, ich kann wahrscheinlich nach, wenn ich jetzt nach einem Jahr schon so viel habe, kann ich nach meiner Karriere irgendwann mal ein Buch über die Funksprüche schreiben und so weiter. Was man da alles über Funk miterlebt, das ist der absolute Wahnsinn. Also,
erzähl.
Das hätte ich auch nie so erwartet. Ja, allein dieses Drama mit Jens und Toni, das war legendär. Wie wir vorhin im Feld hingen und alle. Du hast gesehen, alle Bora-Fahrer haben so richtig mitgefiebert, was passiert jetzt. Und es war so ein bisschen wie Hörbuch. Also es war geil. Und dann war es halt so, dann irgendwann wurde es dann fast sogar schon zu viel, dass Felix auch sagte, jetzt hört da mal auf mit dem Scheiß, ich muss mich hier konzentrieren. Kann ich auch voll verstehen, dass das dann irgendwann ein bisschen too much ist. Aber das sind halt so Dinge, wo man einfach auch mitfiebert oder ja, keine Ahnung, wie oft halt auch einfach dieser Funk abbricht und dann irgendwer funkt, ja, zum Beispiel gestern, na, wie lange geht's noch in die eine Richtung? Und da kriegst du keine Antwort drauf. Und denkst dir, hey, was ist denn los, Alter? Was passiert jetzt hier? Und das ist einfach so geil zu sehen, dass dieses absolut professionelle Business so viele kleine Macken dann manchmal auch hat und du denkst, Alter, was ist denn jetzt hier los? Also ich finde, das ist fast das Geilste einfach. Das wirkt nach außen immer alles so durchstrukturiert und professionell. Ist es auch, keine Frage. Aber diese kleinen Dinge, die da mal nicht funktionieren, sind viel, viel witziger als alles andere. Und das glaubt dir dann halt auch keiner, wenn du sagst, so, yo, wir haben gestern wieder eine Feeding nicht geschafft. Und dann wird im Rennen diskutiert, wo wir dann das nächste Feeding machen und so weiter. Und das ist halt, finde ich, ganz witzig und einfach auch schön zu sehen, dass der Sport dann doch noch ein bisschen was Persönliches sozusagen hat, ein bisschen Raum für Fehler hat. Und das macht, glaube ich, den Sport auch aus, weil sonst wäre es immer langweilig.
Ja, dann bist du ja jetzt auch oft in Helferpositionen einfach gefahren, ne? Also ich kann mir das ja auch schwer vorstellen. Ihr zwei wisst, wie das ist, aber so eine dreiwöchige Rundfahrt, ich habe das ja auch so ein bisschen mitbekommen, da knallt es auch mal dann.
Klar, klar. Ja, sicher. Also das ist nicht immer so, dass alle auf einer Meinung sind, vor allen Dingen auch bezogen auf die Leistungen der anderen dann. Und ja, wenn jetzt zum Beispiel Spolai mir sagt, guck, dass du immer so nah wie möglich bei Felix bleibst, auch wenn du abreist und noch merkst, hey, du kannst noch mit Zug weiterfahren, dann bleib lieber 20 Sekunden hinter ihm, als jetzt dann komplett reißen zu lassen. Und dann aber Felix der Meinung ist, ja fuck, wenn er nicht direkt bei mir ist, dann hilft er mir gar nicht. Wenn ich defekt habe, ist scheißegal, dann ist eh vorbei. Dann treffen halt so zwei Meinungen aufeinander und ich stehe dann so dazwischen und weiß gar nicht, fuck, auf wen höre ich jetzt? Und weil ich ja auch keinen Plan von nix habe. Und dann ist das manchmal auch so, dass das dann knallt, weil ich dann auf einer Etappe zum Beispiel wirklich 20 Sekunden hinter Felix war und reingekommen bin und dann am nächsten Tag so ein bisschen gestruggelt habe und dann hieß es halt direkt, ja, hä, warum fährst du dann gestern so? Und das ist halt dann so ein bisschen, daran muss man sich dann gewöhnen, dass halt nicht immer alle auch den gleichen Plan vielleicht verfolgen. Am Ende hat es ja jetzt funktioniert, ich konnte gut helfen, gerade in der dritten Woche und Felix ist Zehnter geworden, das haben wir uns vorgenommen, also hat es letztendlich für uns funktioniert. Aber ja, ich weiß jetzt zum Beispiel für die nächsten Rundfahrten, dass ich, wie ich da verfahren muss und dass auch auf jeden Fall mal so ein paar Reibereien normal sind und dass man sich das nicht zu krass zu Herzen nehmen darf und das auf keinen Fall in irgendeiner Weise irgendwann persönlich ist.
Ja, vor allem am Ende sitzen ja auch die sportlichen Leiter am längeren Hebel, ne? Das sind ja die, die unmittelbares Feedback ans Management geben. Und im Zweifel halt dann einen Daumen heben oder einen Daumen senken. Von daher ist es wahrscheinlich dahingehend auch mal ratsamer, tendenziell eher in die Richtung zu tendieren mit seiner Entscheidung, als die, das von den anderen Sportlern. Ja,
ja voll. Also da das war auch das, was ich mir für dieses Jahr komplett vorgenommen habe. Ich mache einfach das, was die Spolais mir sagen. So. Und ich fand es dann auch interessant zu sehen, dass manchmal auch im Rennen instinktive Entscheidungen von den Fahrern so getroffen werden und das auch völlig okay ist, aber so weit bin ich einfach noch nicht, dass ich halt so ein Rennen dann so krass lesen kann, dass ich mir zutraue, wirklich eine Entscheidung so zu treffen, dass die anders oder gegenteilig dem ist, was der Spolai sagt. Also das so weit bin ich da noch lange nicht und hoffe mal, dass ich irgendwann dahin komme, dass ich auch so ein Auge habe, dass ich mal sagen kann, hey, ich soll zwar was anderes machen, aber jetzt ist der Moment.
Ja, du kannst ja auch einfach falsch lesen, das Rennen, und einfach irgendwas machen.
Kann ich halt auch mal versuchen, dann kriegst du aber wahrscheinlich hinterher nicht so positives Feedback.
Geil war gleich, kann ich mich ganz gut erinnern, Emirates-Rundfahrt, deine erste Rundfahrt dieses Jahr, und es gab diese eine, in Anführungszeichen, lange Bergankunft, wo ihr zu dritt, ich glaube mit Emu, ne, war das?
Ja.
Und Patrick Konrad so hinter dem Ineos-Train den Berg hochgefahren seid und sah von außen echt unheimlich beeindruckend aus und dann irgendwie so 5 Kilometer vor Ziel oder was, Ben Zwiehoff fährt Attacke. Schon so, was? Geil, aber auch what? Direkt, what direkt gecatcht und ciao. Aber
ja, direkt gecatcht.
Da musst du doch auch gedacht haben, geil.
Ja, das hat Bock gemacht, keine Frage. Da war es auch so, da hatte ich tatsächlich die Aufgabe, dass ich die Kolumbianer von Ineos so ein bisschen cover, falls die früh was versuchen, dass ich mitgehe. Und da habe ich mir gedacht, jo, wenn jetzt eh noch 30 Mann hier dabei sind, dann ist das Einfachste, direkt hinter denen zu fahren. Ich wusste zu dem Zeitpunkt zum Beispiel gar nicht, dass Emu und Conny auch hinter mir waren. Ich dachte eigentlich, die verstecken sich ein bisschen hinten. Aber das war natürlich geil in dem Moment, so einen Bora Backtrain da zu haben und direkt hinter Ineos zu fahren, war cool. Und dann war es irgendwie 4 Kilometer bis zum Ziel und fürs Finale waren Conny und Emu eingeplant und dann hat Enrico mir gefunkt, Junge, jetzt, wenn du noch Beine hast, probier's. So, ey, du hast nichts zu verlieren. Und da habe ich halt kurz gewartet auf so ein Stück, wo es ein bisschen steiler war und bin dann mal losgefahren. Hab nicht damit gerechnet, dass Martinez mich komplett zerstört danach. zufährt, drüber fährt und mich direkt aus der ganzen Gruppe eliminiert. Damit habe ich nicht ganz gerechnet, aber ja, so ist es manchmal.
Jo, dann letzte Frage. Die Jungs dachten schon, ich bin das, aber wer ist der weiße Stern von Rüttenscheid?
So, ja, ey, das ist René Pascal, unser bester Mann aus Essen. Den hast du jetzt auch kennengelernt auf meiner Hochzeit von Sie. Das ist der Schlagergott aus dem Kohlenpott.
Ich dachte, ich breche ab.
Das ist, also ich kann es eigentlich nur jedem mal empfehlen, das kann man gar nicht in Worte fassen, das muss man googeln. René Pascal, einfach eingeben bei Google. Der war auf meiner Hochzeit, hat da gesungen. Wer Bock hat, kann sich das reinziehen. Fonzi hat es in seiner Instagram-Story gehabt.
Er hat auch gewisse Ähnlichkeiten mit Basti auf jeden Fall.
Ja, voll. Also Fonzi müsste sich eigentlich nur den Bart noch so ein bisschen mit Kajalstift anmalen und dann wäre es optimal.
Der ist auch mit Kajalstift angemalt, der Bart. Also der ich kann da, Kajal, ich kann also da einfach lacht. Übernehmen, wenn der in Rente geht.
Kannst du, voll.
wenn das lukrativ ist, ich mache alles.
Ja, ich habe gehört, 20 Minuten, 300 Euro.
Naja.
Echt?
Ja.
Basti.
Komm. Basti, Junge, komm.
Also, so ein Besenwagen. Also ich glaube, die 300 kriege ich hier mit Crowdfunding zusammen im Besenwagen. Das kriegen wir hin.
Okay, Link schickt Fossi demnächst auf Instagram. Genau. Könnt dann supporten. Crowdfunding.
Ist definitiv. Ist nur Playback natürlich. Aber Marx.
Der hat auch nur Playback gesungen.
Mir geht es ja primär um das Outfit und den Bart.
Mir auch. Also ich bin wer dabei, also ich bin mit 150 direkt dabei.
So. Okay, ich gebe auch 150.
Alles klar. Wir haben Crowdfunding.
Ja, müssen wir noch einen guten Zweck finden.
Ja, wir brauchen einen guten Zweck und dann machen wir das.
Meine Kaffeekasse.
Schreibt mal in die Kommentare, guter Zweck, wenn ihr einen habt, dann machen wir das.
Genau.
Ja,
gut. Jungs, ich muss runter ins Casino. Mein Kumpel hat, glaube ich, eine Tasche ist leer und die andere sehr voll und da brauche ich Hilfe. Also
viel Spaß, Fossi. Verzock nicht alles.
Nee, ich setze nicht mein eigenes Geld.
Setz auf Rot.
Dani wollte mich schon überreden, aber ich habe da gar keinen Reiz dran. Ich hole mir jetzt gleich ein Eis und setze mich dann, nehme ihn dann wahrscheinlich an den einarmigen Banditen oder beim Roulette und guck zu, wie er sein Geld verdoppelt, verliert, wie auch immer. Ja, aber ich werde ihn, bevor er bankrott ist, aufs Zimmer schleppen. Aber vielleicht heiratet er heute auch noch, wer weiß es. Alles ist
oder du, oder ihr.
Oder ich.
Oder ihr.
Oder wir beide. Übrigens eine Frage, wenn man in Vegas heiratet als deutscher Staatsbürger, ist man dann richtig, also ist man dann quasi...
Nee, mach.
Nein, easy.
Ist man nicht, ne?
Kannst du auch in Vegas 2 Wochen lang annullieren, ist kein Problem.
Ah, okay. Eigentlich müssen wir es mal machen aus Scherz. Einfach so eine schöne, ich heirate einfach meinen besten Freund heute und dann lasse ich mich wieder scheiden.
Ja, kannst du morgen direkt annullieren wieder.
Und er hat einen sehr guten Job, also ich könnte Alimente dann einklagen.
Kriegst auch eine Green Card dann.
Genau, ich werde noch ein paar Bier besorgen. Gut. Schöner Abschluss.
Definitiv, romantisch wie immer.
Voll.
Genau. Jungs, ja, war mir eine Ehre. Ben,
ja,
vielen Dank.
Mir auch vor allen Dingen. Vielen Dank euch. Ja, und eine frohe Hochzeit jetzt.
Ja, genau. Danke. Und ich glaube, es war mal gutes Insight, so wie so eine Neo-Saison verläuft für einen Nicht-Neo eigentlich. So.
Ja.
irgendwie andere Neo, genau. Aber davon werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren noch mehr sehen und erleben.
Yes.
Ich hoffe, ich gebe mein Bestes.
Genau. Okay, Jungs, vielen Dank.
Viel Spaß.
Wir hören uns nächste Woche.
Viel Spaß.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Danke euch. Ciao.
Danke.